Laufen ist einfach. Der Podcast von und mit Julian Fitschen und Laufen.de. Und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Freunde des Laufsports, heute zu einem Laufen ist einfach Special, denn ich habe hier einen Gast da, ja, der, oder vielmehr die, ja, heute zu einem ganz speziellen Thema was erzählen kann. Wir können uns jetzt auch schon seit gefühlten Ewigkeiten, jetzt habe ich bei Instagram nochmal wieder so einen Post rausgehauen, da wurde ich dann so ein bisschen korrigiert, ja, da hast du denn Folgendes da, auch irgendwie auf dem Schirm gehabt. Ich habe gesagt, ja, ich habe so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. Aber offensichtlich nicht gut genug. Es gibt da ein Thema, da braucht der Jan noch Nachhilfe. Und die kriegt er heute hier von der Steffi. Steffi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich da sein darf und dass wir uns mal über dieses Thema genauer unterhalten und ich dir hoffentlich einiges mitgeben kann.
Ja, das hoffe ich auch und vor allem natürlich auch unseren Zuhörern und ganz besonders wahrscheinlich unseren Zuhörerinnen. Deswegen machen wir das heute als Special. Liebe Leute, die ihr heute zuhört, ich weiß, dass ich viel zu oft Jungs einlade hier in diesem Podcast, ja. Das liegt einfach daran, dass ich früher mit den Jungs mehr trainiert habe, dass ich mich da eher traue, die anzusprechen und dann kommt das leider irgendwie so, ja. Ich weiß, ne, hier am Mikrofon bin ich stark und habe eine große Klappe, eigentlich bin ich aber ein ganz kleiner Schüchterner und mit Mädels, das ist alles nicht so einfach, die da zu fragen. Außerdem muss ich auch zugeben, von Jungs habe ich ganz, ganz selten einen Korb gekriegt, wenn ich hier an die Podcast-Anfragen denke. Bei Mädels schon häufiger. Weiß man nicht, woran es liegt, ne? Aber heute machen wir tatsächlich eine doch etwas mädelsorientierte Folge mit der Steffi, denn es geht unter anderem um hormon- und zyklusorientiertes Training. Was gilt es da beachten? Wie kann man da eventuell gerade als Mädel natürlich sein Potenzial voll ausschöpfen? Was sind eventuell auch die Risiken, ja, die man eben da mit dem Hormonzyklus der Frau einfach hat? Ja, wo sollte man draufhauen im Training? Wo vielleicht nicht? Wenn ich das mal so, liebe Steffi, mal so ganz platt hier einfach mal ansagen darf. Aber bevor wir da reingehen, ja, bevor wir wirklich da mal in dieses ganz spezielle Thema heute einsteigen, kurze Vorstellung von dir, ja, also, wir kennen uns tatsächlich vom Nike Run Club, ja, Nike Plus Run Club in Berlin, ne, wo wir gemeinsam zusammen eben Leute trainiert haben, aber deine Historie geht natürlich im Sport noch viel weiter zurück in den Leistungssport, wo du, ich glaube, ich habe es gerade mal nachgeschaut, als Achtjährige tatsächlich bei den Bundesjugendspielen schon 800 Meter rennen durftest oder eigentlich nicht durftest. Magst du uns mal erzählen, wie du zum Sport gekommen bist und zu dem, was du jetzt heute eben auch noch machst mit dem Sport?
Ja, sehr, sehr gerne. Ja, ich glaube, das Laufen lag mir irgendwie schon immer ganz gut. Und das Thema, was du gesagt hast mit den 8 Jahren und den Bundesjugendspielen, das war wirklich, glaube ich, so ein Schlüsselmoment. Weil ich weiß auch nicht, warum, aber in der ersten Klasse durften wir keine 800 Meter laufen. Und das wollte ich partout nicht einsehen und hatte zum Glück noch ein paar verbündete Klassenkameraden, die sich da vorne hingestellt haben und gesagt, wir wollen es trotzdem, bis wir unsere Grundschullehrerin überzeugt bekommen haben und doch die 800 Meter dann quasi mit unserer Klasse laufen durften. Und da bin ich dann als insgesamt Zweite ins Ziel gelaufen, also vor mir war nur ein Junge und ich glaube, damit war so ein bisschen auch die Karriere in der Leichtathletik geboren. Dann hat meine Grundschullehrerin meine Mutter darauf angesprochen, ob sie mich und meinen Bruder nicht in den Leichtathletikverein stecken möchte. Und ja, ich glaube, das war eine großartige Entscheidung, weil ich bis heute das Laufen liebe und mir auch damals schon immer gesagt wurde, wie ich das denn immer mache, dass ich so ein großes Grinsen auf dem Gesicht habe, obwohl ich hier einen Wettkampf laufe. Ja, und dann habe ich 8 Jahre lang Leistungssport gemacht. Und das beim LAV bei Uerdingen-Dormagen, also wir sind ja in der gleichen Region groß geworden.
Ja, groß geworden bin ich hier in Osnabrück. Ich bin ja quasi erst in den TV Wattenscheid-Bereich gekommen, als ich schon ein bisschen größer war. Aber ich habe mich sehr lange hier ausgetobt in der Ecke, ja, das muss man schon sagen.
Oder sagen wir gleichzeitig eine lange Zeit in der gleichen Region Sport getrieben. Ja. Dann trifft das vielleicht besser, aber genau. Und habe dann mit 14 durfte ich mich entscheiden, was denn mein Schwerpunkt sein wird. Das war jetzt nicht so schwer, die Frage. War dann ganz klar, dass ich in die Laufgruppe gehe von Willi Jungblut. Und da gab es dann gerade so einen Generationenwechsel. Es war ganz spannend. Da waren noch relativ viele Mädels am Anfang. Und ja, aber dann Richtung Jugendalter wurden es dann immer weniger, bis ich dann irgendwann auch eine ganze Zeit lang alleine in der Trainingsgruppe war, nur mit Jungs. Was auch ganz spannend war. Wobei ich eigentlich auch schon mal das Gleiche als Kind erfahren habe, weil ich hatte einen Zwillingsbruder und meine Mutter konnte sich jetzt nicht 5 teilen und deswegen habe ich damals auch schon bei den Jungs mittrainiert. Vielleicht hat das auch schon ganz viel irgendwie Einfluss drauf genommen, wie ich mich da auch sportlich entwickelt habe. Habe ich mal so im Nachhinein reflektiert. Weil ich auch immer große Freude daran hatte, Jungs zu schlagen. Ja. Challengen. Genau, und dann habe ich das Ganze noch während des Studiums gemacht und dann mit 23 mich dann schweren Herzens gegen den Leistungssport entschieden und für die Berufskarriere, was nicht ganz einfach war. Aber ich habe nicht so wirklich eine berufliche Perspektive im Laufsport gesehen. Ist ja auch nicht wirklich einfach, gerade in Deutschland. Inzwischen haben wir Social Media als unterstützende Funktion noch, wenn man in dem Bereich unterwegs ist. Aber ja, wir sind leider in Deutschland ja nicht so richtig weit, dass es so explizit als Beruf anerkannt wird. Und ich finde, das ist noch wirklich Luft nach oben. Deswegen ging es für mich dann nicht zum Sportstudium, weil das fand, da war es dann auch irgendwie so, ich war an der Sporthochschule und dachte eigentlich so, ja, ich habe mega Bock auf ein Sportstudium, war am Tag der offenen Tür und dann saßen da eigentlich nur Repräsentanten für den Fußball,
oh, aus dem
Labor, und es waren halt auch nur Männer und ich dachte mir so, hä, also da sehe ich mir jetzt ungefähr zero, also das könnte, das, nee, weiß ich nicht, also wusste ich nicht, was ich mit einem Sportstudium anfangen sollte. Hab dann Mode- und Designmanagement studiert, ja, weil das irgendwie so meine andere Passion war, das Kreative. Und bin dann voll aufgegangen, fand es großartig, hab gesagt, okay, dann ist der Sport halt weiterhin mein Hobby. Und hab das ja auch dann während dem Vollzeitstudium weiter betrieben. War auch, glaube ich, gar nicht so unerfolgreich. Also bin ja zweimal deutsche Meisterin geworden, über 1500 Meter, einmal in der Halle. In Halle.
Das war dann aber vorher, oder? Das war vor dem Studium noch, denn das war ja in der Jugendzeit dann noch.
Ja, genau,
oder?
Das war in der Abi-Zeit.
Genau.
Und immer in Berlin. Vielleicht ist auch so ein bisschen die Liebe zu Berlin entstanden. 2008. Und
Stadion ist geil, wa? Ja.
Ja. Und dann bin ich auch nochmal Europacross-Meisterschaften gelaufen und da sind wir mit der Mannschaft, haben wir Bronze geholt. Das war so mein größter internationaler Erfolg. Dann noch ein paar Länderkämpfe.
Nationalmannschaft, ne? Also richtig mit den Deutschlandfarben und so und oh, ja. Herrlich. Ja,
ja, zwei Trikots habe ich bekommen, also zwei verschiedene Garnituren. Einmal so eine graue und einmal dann eine neuere mit so schwarzen Sachen, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Aber ich war, glaube ich, eher so diejenige, die hat es halt an dem Wettkampftag angezogen und danach nie wieder, weil ich irgendwie dachte, es ist mir zu dekadent, wenn ich damit umgehe.
Ja, im Training ist immer so ein bisschen, was mache ich jetzt eigentlich damit? Man freut sich wie Bolle, aber ja. In der Freizeit anziehen, nein. Im Training anziehen, nein. Liegt dann halt irgendwo im Schrank.
Ja. Ist ganz brav mit dem Täschchen, womit ich es bekommen habe, immer noch drin.
Aber du hast es alles noch immerhin, ja? Du hältst es in Ehren. Ah, sehr gut.
Das auf jeden Fall, aber es ist jetzt nicht bei mir hier in Berlin, es ist bei meinen Eltern, die auch schon versucht haben, mehrmals das auszumisten. Aber da bin ich standhaft. Sag, nee, nächster. Also die Andenken möchte ich mir dann schon noch weiter behalten. Ja. Genau, und dann nach dem Studium hat mich mein Weg mit einem kurzen Abstecher ins Ausland dann nach Berlin verschlagen, wo wir uns ja dann auch kennengelernt haben. Weil ich dann ja irgendwie wieder ins Laufen einsteigen wollte und so führte mich mein Weg zum Nike Run Club. Und dann dachte ich mir so, ja, da fange ich halt einfach ganz entspannt wieder an, war da ja Pacerin. Und dann war ich immer nur von Leuten umgeben, die immer nur von Marathon und Halbmarathon gesprochen haben. Ich konnte natürlich als Mittelstrecklerin damit noch nicht so viel anfangen. Ja. Und war so, nee, das ist mir eigentlich viel zu weit. Ja, aber irgendwann war es dann doch so, okay, vielleicht probiere ich es mal aus. Aber ich habe ja vorher noch was anderes gemacht. Das war ja eigentlich quasi, stimmt, eigentlich nach dem Nike Run Club bin ich erst meinen ersten Halbmarathon. Ich habe relativ lange durchgehalten, andere darauf hin zu trainieren und selber nicht mitzulaufen.
Auch nicht schlecht.
Bin ich noch gut auf den Unterdistanzen bis hoch zu 10 Kilometer geblieben. Und dann gab es die nächste Ära nach dem Nike Run Club mit den Craftrunners, wo ich die einzige Frau im Gründungsteam war. Und wir dann 2017 von L.A. nach Las Vegas gelaufen sind. Und das war
ganz kurz nochmal, liebe Leute, also für alle, die das nicht so genau mitkriegen, was da passiert ist, also tatsächlich dieser Nike Run Club, das war im Prinzip so ein Ding, was bei mir dann auch ganz spannend war. Nach meiner aktiven Zeit als Leistungssportler, als Hochleistungssportler und damit Studium und sowas irgendwie einigermaßen durch, wusste ich auch nicht genau, wohin geht die Reise beruflich. Dann hatte ich quasi tatsächlich so eine Art, das erste und einzige Vorstellungsgespräch in meinem Leben bei Nike und die erzählt mir dann von dem Nike Plus Run Club in Berlin und und wir machen ganz viele Trainings und Tempoläufe und Intervalle und bla und Dauerläufe und Riesenteam und jedes Mal haben wir zwei Trainer dabei und irgendwie bis zu 8 oder teilweise 12 Co-Trainer und dann rennen wir durch Berlin mit Musik. Ich habe gedacht, Alter, was geht denn hier ab, ne? Hab die Bilder gesehen, hab die Vorstellung gesehen, hab gedacht, krass. So, und ich bin dann damals tatsächlich eben alle zwei Wochen jeweils so zumindest meistens für 5-6 Tage in Berlin gewesen, habe dann da unter anderem eben auch mit Steffi und dem Rest des Teams dann da trainiert. Ich durfte da der Head Coach sein für den deutschsprachigen Raum. Es gab nur diesen einen Run Club in Berlin, deswegen war der deutschsprachige Raum ziemlich beschränkt auf Berlin. Aber immerhin, da haben wir richtig die Welle gemacht. Das war echt witzig. Und für mich war das im Prinzip tatsächlich auch so ein bisschen der Einstieg in das, was ich beruflich jetzt mache, weil das so die Phase zwischen ich höre auf mit Hochleistungssport und weiß nicht genau, wo es hingeht, hin zur Orientierung zu dem, was ich jetzt mache. Und das war eben toll, dass ich zum Beispiel mit so Leuten wie der Steffi einfach da zusammengearbeitet habe, einfach alle mit mega Power, super engagiert, fachlich kompetent und so, ne? Und ja, ich habe dann da immer die Rampensau gespielt, ne, und versucht alle so ein bisschen, ne, auch natürlich anzuleiten, aber eigentlich waren die alle so gut, dass ich da nicht so viel dann machen musste, war also richtig klasse. Und die Craftrunners, ne, um da auch nochmal den Bogen weiter zu spannen, falls ihr mal irgendwie auf Social Media unterwegs seid oder in Berlin rumspringt, guckt euch das mal an, auch ein richtig krasses Team, die haben sich im Prinzip zum größten Teil eben aus den ehemaligen Co-Trainern quasi aus diesem Run Club entwickelt, ne, nachdem Nike das dann wieder umgebaut und quasi eingestellt hatte, das Ding, haben die einfach gesagt, ja, dann machen wir selber. Und das fand ich halt natürlich auch sehr geil und bin auch ein bisschen stolz darauf, dass die das noch so durchziehen, ne? Und eben, dass halt auch ganz viele andere Sachen daraus noch entstanden sind. Denn, liebe Steffi, du sagst es ja auch selber, ohne den Nike Run Club, ohne die Craftrunners, würdest du wahrscheinlich jetzt auch was anderes machen, so, ne?
Vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, ich habe auf jeden Fall viel Erfahrung mitgenommen. Also, dass ich das, was ich jetzt mache, mache, das ist eigentlich eher dem geschuldet, dass ich eine Stressfraktur dann 2019 hatte.
Okay.
Aber es war ja ähnlich wie bei dir, dass es so ein bisschen der Übergang war.
Genau.
Wahrscheinlich auch dieses, ein bisschen auch, dass man das zurück hat, dieses Feeling, dieses Laufthema, diese Community, die wir aus dem Leistungssport kannten. Das war auf jeden Fall das, was ich da gefunden habe im Nike Run Club und dann auch bei Craftrunners, weil wir halt einfach auch weiter trainieren wollten. Dabei auch so ein bisschen die Verantwortung abgegeben haben und uns nicht mehr als Coaches positioniert haben, sondern unser Training machen wollten, uns halt geöffnet haben und gesagt haben, jeder kann dazukommen. Ist immer ein bisschen relativ. Wir waren ja schon ganz schön flott vorne unterwegs und habe dann aber auch da gemerkt in dieser Zeit, wie sehr einfach die Frauen da hinten überfallen. Ich war diejenige, die aus dem Leistungssport kam. Ich konnte natürlich mit den Jungs mithalten. Das war auch so ein bisschen, das Gründungsteam war so ein Tempo mehr oder weniger. Habe da halt auch einfach festgestellt, dass enorm viele Ermüdungsbrüche da erlitten haben. Und ich dachte, das kann ja nicht sein. Und ich kannte das aus dem Leistungssport, wusste aber auch, dass dann gewaltig was schief läuft. Also in unserer Trainingsgruppe gab es das nicht. Und die Klassiker sind ja so Haarrisse im Schienbein oder im Mittelfußknochen, die im Laufsport durch Überbelastung entstehen. Wie das Leben das dann so wollte, musste ich das dann mal selber erfahren, wie so ein Ermüdungsbruch sich anfühlt. Und es war für mich dann halt mehr oder weniger eine Katastrophe, weil ich dachte, ich bin noch gar nicht mehr im Leistungssport. Also auch selbst da, hier gehört das halt noch mal weniger hin, weil ich finde, Hobbysport ist halt was Leistungsfördernd. Da geht es um Gesundheitsförderung. Also wir machen das ja, um uns gesund zu erhalten, ist zumindest mein Credo. Und das war auch mein Ziel nach dem Leistungssport. Ich hatte auch einfach keinen Bock mehr auf Trainingspläne. Ich wollte einfach laufen, so wie ich Lust habe, und konnte das dann halt mit der Community ganz gut verbinden. Ja, und dann kam halt 2019 dieser herbe Rückschlag mit diesem Ermüdungsbruch im Kreuzbein. Also es ist ja ein massiver Knochen. Ja, ich weiß nicht, ob jeder weiß, wo das Kreuzbein ist. Das ist ja Richtung Hüfte und Steißbein, also ein ganz, ganz zentraler Knochen im Körper. Und ich wusste ganz lange nicht, was es ist. Wir haben, glaube ich, 3 bis 4 Wochen rumgedoktert und versucht, ganz viel auszuschließen, bis dann irgendwann hieß, okay, wir müssen dich jetzt MRT schieben. Um jetzt ja eigentlich quasi nur noch zu bestätigen, dass es eigentlich eine Stressfraktur ist, weil alles andere konnten wir schon vorher ausschließen.
Ja, gerade bei Kreuzbein, ne? Also generell ist bei Ermüdungsbruch ganz, ganz oft so, also egal wo das sitzt, dass viel rumgedoktert wird, weil man es eben auch nicht richtig sieht, ne? Wie du es gerade beschrieben hast, das sind ja so ganz, ganz feine Haarrisse und manchmal eben auch kein richtiger Riss, sondern manchmal auch so eine quasi Aufweichung des Knochens, wenn ich das richtig gesehen habe. Und in vielen Fällen sieht man das zum Beispiel unter einem normalen, keine Ahnung, Röntgenbild oder sowas ähnlichem nicht, sondern muss dann noch mit Kontrastmitteln irgendwie arbeiten. Das wiederum ist aber auch nicht ganz ohne, weil das eben auch letzten Endes irgendwelche radioaktiven Substanzen sind. Das heißt, die setzen die Ärzte natürlich auch jetzt nicht leichtfertig ein. Deswegen Ermüdungsbrüche generell werden in vielen Fällen relativ spät diagnostiziert. Und dann gerade da im Kreuzbein natürlich noch viel schwieriger das Ganze, weil es eben im Fuß und im Schienbein häufiger vorkommt. Also ich kenne das eben zum Glück von mir nicht, aber aus unserer Trainingsgruppe auch. Also allein der Alex Ulübider, da ein Kumpel von mir, der hatte, glaube ich, irgendwie dreimal links und zweimal rechts im Fuß so einen Ermüdungsbruch. Bei ihm lag es definitiv am sehr aufwendigen Laufstil, ne, und eben sehr hohes Fußgewölbe. Aber das ist ein absolutes, ja, ich sag mal, normales, so schlimm das auch klingt, aber Bild im zumindest Hochleistungssport, Leistungssport, im Freizeitsport. Naja, dass du sehr ehrgeizig bist, wissen wir mittlerweile, glaube ich. Und ich nehme an, auch in dem Fall, du hast gesagt, ja, ich trainiere für die Gesundheit. Aber du hattest da schon auch irgendein Ziel und wolltest nochmal irgendwie einen Halbmarathon schnell laufen oder einen Marathon. Oder war das wirklich nur durch Joggen, dass du dann dieses Problem hattest?
Ich sehe das trotzdem ein bisschen anders. Das ist auch im Leistungssport, dass es da nicht hingehört. Weil wenn man sich die Physiologie anguckt, und da kann man definitiv auch präventiv gegen handeln. Da kommen wir, glaube ich, später einfach nochmal dazu. Da bin ich ganz, ganz fest davon überzeugt. Das scheiden sich auch die Geister. Also gerade im Hochleistungssport wird ja häufig gesagt, das muss man hart an seine Grenzen gehen, um das zu erreichen. Meine Erfahrung, ich hole jetzt einfach ein bisschen weiter aus meinem Lauftraining, ich habe halt ein Drittel von dem gemacht, was die anderen gemacht haben, gegen die ich gelaufen bin, und ich bin ja trotzdem deutsche Spitze gewesen. Ich war mal in einem Jahr auf 3 Distanzen auf Platz 3, aber habe nicht das Training gemacht, was die anderen gemacht haben. Also das, was eine Gesa Krause zum Beispiel gemacht hat, das haben die Jungs bei mir trainiert, und da war ich weit von entfernt. Ich habe nie 14 Trainingseinheiten oder so gemacht oder mehrmals am Tag trainiert, weil ich es einfach gar nicht umsetzen konnte, weil ich damals auch Vollzeitstudentin war. Im Vergleich zu der Minderheit gehörte ich damit an. Für mich ist das Credo immer Qualität vor Quantität, und das ist auch so ein bisschen das, was ich heute auch ganz stark lebe mit dem geschlechterspezifischen Training. Da sehe ich halt schon den Faktor, dass das ganz sicher nicht irgendwie in den Hobbysport gehört. Klar, ich bin trotzdem ambitionierte Hobbysportlerin, da warst du schon ganz recht. Das kann man auch nie so ganz rausnehmen, glaube ich, aus einer Person, die irgendwie im Leistungssport groß geworden ist. Ja. Ehrgeiz oder auch so gewisse Ziele. Und ich bin halt eine 1,20 auf einem Halbmarathon gelaufen. Und genau zur Vorgeschichte vor 2019, ich habe es ja schon mal ganz kurz angerissen, dass wir 2017 das erste Mal einen extremen Lauf gelaufen sind, von L.A. nach Las Vegas. Das Speed Project, vielleicht kennen die ein oder anderen das auch. Es gibt es jetzt schon einige Jahre, und das, glaube ich, war noch relativ am Anfang, zweites oder drittes Jahr, glaube ich, wo sie es geöffnet haben, auch für andere Teams. Und das Prinzip dahinter ist eigentlich, dass ein Dude aus Deutschland, aus Hamburg, glaube ich, der Nils, dass der damals nach Amerika gegangen ist und irgendwas Verrücktes machen wollte, auch in einer Kreativagentur gearbeitet hat und irgendwie von A nach B laufen wollte, und so kam er auf L.A. nach Las Vegas. Das sind 550 Kilometer, und das als Staffel, natürlich nicht alleine. Inzwischen gibt es aber auch die Form, dass man es alleine laufen kann. Das Grundprinzip sind 6 Leute gehen an den Start, 4 Männer, 2 Frauen. Und damit haben sie sozusagen den Grundstein gelegt. Wir sind damals zu 8 an den Start gegangen, 7 Männer, 1 Frau. Wie gesagt, ich habe nach dem Leistungssport nie wieder mit Trainingsplan trainiert, habe das weiter durchgezogen und haben uns dann aber auch auf dieses Rennen vorbereitet, wollten natürlich auch simulieren, dass man mehrmals am Tag laufen muss, weil es ist immer eine Person, die läuft, und der Rest ist im Van unterwegs oder in einem Begleitfahrzeug, aber eine Person ist immer auf der Piste. Man kann sich jetzt komplett frei einteilen, wie man sich diese 550 Kilometer fortbewegt, also in welchen Streckenabschnitten. Im ersten Jahr haben wir den ersten Tag 10 Kilometer Abschnitte gemacht und dann 5 Kilometer. Das haben wir dann im zweiten Jahr optimiert. Und das waren dann auch in Summe, ich glaube, ich bin diejenige gewesen, die am zweitmeisten die Kilometer runtergeschrubbt hat. Das waren so um die 70 bis 80 Kilometer innerhalb von 42 Stunden. Mhm. Und ich war auch die Einzige, die gar nicht geschlafen hat. Weil ich wusste, wenn ich das, also ich brauchte dieses konstante Adrenalin, damit ich nicht in so ein krasses Loch falle. Da hatte ich ein bisschen Angst davor, dass wenn ich irgendwie versuche runterzufahren, dass das jetzt nicht optimal ist, das weiß ich auch. Aber für mich fühlte sich das an, wenn ich das machen würde, dann würde mein System zusammenbrechen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich bleibe einfach wach und bin dann halt 42 Stunden plus minus sogar mehr eigentlich wach. weil wir dann noch angekommen sind, bis man dann erstmal im Bett lag. Es hat dann auch noch Ewigkeiten gedauert. Davor ist man um 3 Uhr nachts aufgestanden, damit man damit um 5 Uhr der Startschuss fallen konnte. Die halbe Nacht hat man eh nicht geschlafen, weil man super aufgeregt war. Und wir dachten, wir würden am Ende des Tages nicht lebend ankommen. weil man läuft halt auch einfach durch Death Valley.
Genau, wollte ich gerade sagen, die Strecke ist ja auch ganz schön heftig, ne? Also genau. Von wegen Wüste und alles dabei dann.
Ja, es gibt auch Streckenabschnitte, wo man halt nicht begleitet werden kann vom Auto. Da war mir aber ganz klar, dass ich das definitiv nicht machen werde. Aber ich hatte dafür trotzdem interessante andere Streckenabschnitte, obwohl ich meine, ich war die einzige Frau, aber ich war diejenige, die durch den Streckenabschnitt laufen durfte, wo es hieß, ja, das ist the Danger Zone. Das ist ungefähr das Viertel mit der höchsten Kriminalitätsrate. Ich wurde nicht einmal gefragt, ob ich das überhaupt möchte. Ich so, ja, danke. Ich bin ja sehr dankbar, dass Paul Schmidt dabei war, Dr. Paul Schmidt. Erstens als Arzt hat er uns sehr unterstützt. Ich glaube, wir wären da sonst noch blauäugiger, als wir da reingegangen sind, sowieso schon reingegangen. Er hat immerhin darauf geachtet, dass wir ordentlich Salz uns wieder zuführen, weil da natürlich hohe Temperaturen, wenn man super viel schwitzt und so lange unterwegs ist, ist es total wichtig, da auch Salz zuzuführen. Der hat mich dann begleitet, war auch mit meinem schnellster Streckenabschnitt irgendwas mit 3,30 oder so oder zwischen 3,30 und 3,50, weil ich wollte einfach nur durch. Und das Gute war, dass wir noch vor Sonnenuntergang da durchgelaufen sind, weil danach kamen einfach so Nachrichten so, ja, wir werden hier von wilden Hunden verfolgt. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen, zum Glück sind wir hier noch bei Tageslicht durchgekommen. Aber dafür als Belohnung habe ich den besten Sonnenuntergang bekommen. Es war unfassbar schön, es war wirklich wie ein Feuerball, es war fantastisch, aber ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass man da damals mal drüber gesprochen hätte und mich mal vielleicht gefragt hätte, ob ich das überhaupt möchte und nicht einfach vor die Situation gestellt und gesagt, ja, hier Steffi, das ist übrigens dein und deswegen, beziehungsweise noch nicht mal gesagt, ich musste nachfragen, wer jetzt diesen Part übernimmt und das ist halt auch irgendwie sowas, das hat was mit Bewusstsein zu tun und Kommunikation und Reflexion und vielleicht auch ein bisschen Unterrepräsentation von Frauen im Sport, weil wir einfach auch gewisse andere Herausforderungen mitbringen und uns vielleicht nicht sonderlich wohlfühlen. Genauso wie wenn wir nachts draußen im Dunkeln laufen, ist es jetzt nicht von Standard, weil viele einfach da sich nicht sicher fühlen, aus gewissen Gründen. Und ich zähle auch dazu. Ich finde es grauenvoll, wenn die Wintertage wieder so lang werden und ich alleine irgendwo im Dunkeln rumrennen muss. Und das ist einfach, das ist Bewusstsein schaffen. Und deswegen spreche ich das an, um hier auch einfach nochmal ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, dass da einfach gewisse Faktoren reinspielen, die uns vor allem auch einschränken im Training. Und wir haben sowieso schon eine Exercise Gap von 60 Minuten pro Woche. Was ja auch enorm viel ist, weil wir einfach super viele limitierende Faktoren haben, wie zum Beispiel das Tageslicht oder das uns einschränkt. Und müssen wir wieder gucken, wo wir das rumbasteln. Und wenn wir dann auch noch Kinder haben, haben wir natürlich auch noch Care-Arbeit, die dazu kommt. Also das könnten wir auch noch mal ganz lang führen, aber ich will
jetzt ich merke schon, jetzt redest du dich langsam mit Rage hier. aber jetzt bin ich ja auch noch mal fies. Hast du denn deine lieben Kumpels, mit denen du da diese Mega-Staffel gelaufen bist, zumindest mal gefragt, Leute, tauscht mit mir einer? Oder hast du dann gesagt, nee, jetzt mache ich einfach? Weil, also wenn die dann noch nicht mal in der Lage gewesen wären zu tauschen, ne? Also dass sie unachtsam sind und irgendwie nicht drüber nachdenken und dir das Ding zuteilen, das ist ja schon, sag ich mal, etwas unelegant, vorsichtig ausgedrückt. Aber man kann dann ja zumindest mal fragen. Und dann sollten ja, ne, von 7 Jungs, die da mitrennen, eigentlich 7 sagen, na klar übernehme ich das, überhaupt kein Problem. Hast du das denn zumindest dann gemacht?
Also ich habe gefragt, wer macht die Distanz? Und hieß es, ja, du Steffi, und ja, passt schon, und dann war das Gespräch auch beendet. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wir cutten uns ja fast nicht, ne? Wir haben uns einmal die Woche gesehen fürs Training. Wenn man es genau nimmt, bin ich mit 7 wildfremden Männern da hingefahren. Also es war sowieso schon verrückt, dass ich mich da jetzt nicht sofort gefragt habe oder mir die Blöße geben wollte zu sagen, finde ich jetzt nicht so geil. Ist halt auch ein bisschen ein Faktor, der da mit reinzählt. Mhm. Da würde ich heutzutage anders mit umgehen. Da war ich ein paar Jahre jünger, ne?
Ja, genau. Heutzutage würde man dann auch sagen so, ey, Leute, bei euch piept's wohl, dann muss man halt mal Tacheles reden. Und dann hätten die das hoffentlich auch gerafft, ne?
Ja, also, aber du willst halt auch nicht die Memme sein, genau, oder die blöd dasteht, weil das war ja auch immer nicht so meins. Ich wollte halt mich mit Jungs oder Männern messen, weil ich ihnen auch zeigen wollte, wir haben ja auch eine Berechtigung und wir sind auch gut da drin. Und ich bin jetzt nicht schlechter als ihr oder schwächer als ihr. Ich habe mir dann halt meine Konsorten an die Seite geholt und habe gesagt, ey, ich würde mir wünschen, wenn ihr mich zumindest begleitet, die das dann irgendwie auch mitbekommen haben.
Nicht so nett ist. Sehr gut. Okay, aber eigentlich wollten wir darauf hinaus, jetzt, das war eine verrückte Aktion und dann kam noch irgendwie Halbmarathon und überhaupt lauter so Kram und irgendwie kam dieser Ermüdungsbruch. Kam der denn jetzt in der Phase, wo du noch mehr trainiert hast, als zum Beispiel für dieses LA Las Vegas Ding oder für den Halbmarathon? Oder kam das wirklich so quasi aus heiterem Himmel dann für dich?
Naja, also dann sind wir einmal LL gelaufen, dann bin ich meinen ersten Halbmarathon direkt eine Woche danach gelaufen und da haben wir sehr, sehr...
Auch optimal nach dem Schlafentzug und dem ganzen Kram, super.
Ja, aber...
Aber gut.
Ich bin die erste von uns im Team im Ziel gewesen. Die haben Jungs mich so gefragt, ja, was willst du rennen? Ich so, keine Ahnung, gucken wir mal. Aber ich muss sagen, das war der Halbmarathon, wo ich mich am allerbesten gefühlt habe. Ich habe das Gefühl gehabt, ich fliege. Also das war wirklich ein sensationeller Auftakt mit dem Halbmarathon. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Natürlich, die Kilometer haben sich dann bezahlt gemacht. Aber das ist ja immer nur eine Momentaufnahme. Und das kann sich dann natürlich auch hinten raus rächen. Dann sind wir es im 2018, haben wir nochmal das Speed Project gemacht. Also das Trainingspensum war weiter hoch. Plus war das natürlich auch meine Job-Einstiegszeit und das war mit sehr, sehr viel Stress verbunden und wenig regelmäßigen Tagesablauf, den ich ja so gewohnt war, sei es in der Schulzeit gewesen oder im Studium. Ich hatte meinen getakteten Alltag, ich hatte feste Strukturen. Im Arbeitsalltag ist das ja meistens ein bisschen anders, da muss man sich eher drumherum winden und gucken, wie das passt. Und das hast ja auch nicht wie im Studium deine Zeiten, wo du dann halt am Vormittag fertig bist oder beziehungsweise am Nachmittag. Nein, da arbeitest du auch schon mal bis spät oder so. Also da hat sich dann viel verändert und 2019 war dann auch schon nochmal so ein bisschen im Raum, ob ich nochmal beim Speed Project teilnehme, im reinen Frauenteam, so im internationalen Team. Ich wurde halt irgendwie angefragt. Am Ende des Tages ist das irgendwo im Sande verlaufen. Deswegen dachte ich mir so, okay, dann ich trainiere jetzt halt einfach mal und entweder melden die sich halt zurück und es passiert oder halt nicht. Und das hieß, dass ich schon wieder Kilometer auch hochgeschraubt habe und ich weiß noch ganz genau, als dieser Ermüdungsbruch passiert ist. Also kann ich mich bis heute ganz genau dran erinnern. Das war auch im Januar. Ich weiß, dass ich das Wochenende davor mit einem Freund laufen war. Wir wollten einen Dauerlauf machen. Es war ein super kalter Tag und wir haben uns verquatscht und ganz schnell hatten wir dann 18 Kilometern in den Beinen. Ich musste aber noch zurücklaufen, das hieß, am Ende hatte ich 23. Es war, ich war dann auch schon nach den 18 so ein bisschen platt, aber es war halt kalt und ich hatte keinen Bock, also habe ich nochmal ordentlich auf dem Heimweg richtig auf die Tube gedrückt. Bin auch so schön unter 4 Minuten gelaufen, weil ich mir dachte, so, ich will einfach nur nach Hause. Und dann wusste ich schon, montags war ich total müde, dann habe ich noch Yoga gemacht. Dienstag und Mittwoch dachte ich so, ach, ich brauche jetzt mal Regeneration, ich mache Pause, habe 2 Tage gar nichts gemacht und dachte mir so, Donnerstag, ja, jetzt kann ich ja einen lockeren Lauf wieder machen, mal gucken, was so die Beine machen. Bin in den Lauf gestartet und war eigentlich auch noch alles okay. Es war auch ein sehr, sehr kalter Tag. Bis plötzlich, ich glaube so um die 5 Kilometer, mir enormer Schmerz in den Rücken geschossen ist, in den unteren Rücken. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, was war das? Keine Ahnung. Es tat halt unfassbar weh. Dann blieb mir aber nur übrig, entweder ich gehe jetzt und erfriere oder ich laufe halt irgendwie zurück, den schnellsten Weg, der zurückgeht. Und dann kam ich zu Hause an und war schon so, oh, fies. Es ist bestimmt irgendwas im unteren Rücken. Hab dann meinen Special-Kontakt Dr. Paul Schmidt kontaktiert und ihn halt weil es war halt ja kurz vorm Wochenende und ich wusste, am Wochenende bin ich nicht in Berlin, versucht herauszufinden, ob er mir vielleicht irgendwie so übers Telefon helfen kann. Das ist natürlich kein guter Weg, dann eine Diagnostik herzustellen und natürlich halt vermutet man jetzt nichts Dramatisches dahinter. Ich dachte halt auch so, ich habe mir vielleicht irgendwie was eingeklemmt im unteren Rücken oder so, weil es so kalt war, irgendwie was verzogen. Er hat mir dann irgendwie so ein paar Tipps gegeben. Und ja, dann habe ich mich halt so ein bisschen mit meinen Schmerzen, also jeglicher Schritt tat höllisch weh, war danach noch zum Essen verabredet, ich musste 800 Meter gehen, ich dachte, ich würde sterben bei jedem Schritt, es war enorm schmerzhaft, mir wurde dann auch ganz stark zugesprochen, ich sollte mich doch dringend jetzt darum kümmern und ich so, ja, ich habe jetzt aber leider keine Zeit, ich bin jetzt übers Wochenende nicht in Berlin. Ja, und dann ging halt so ein bisschen die Reise los, bis Februar, wusste ich dann nicht, was es ist. Hatte dann auch noch Drehaufnahmen, wo ich dann laufen sollte. Und das war quasi ein Tag vor meiner MRT. Ja. Bin dann 3 Wochen, habe ich nichts gemacht. 3 bis 4 Wochen habe ich gar nichts gemacht. Wusste halt auch gar nicht, wie der Stand der Dinge ist, ob ich überhaupt laufen kann. Aber diese Dreharbeiten waren Horror und die haben wir dann irgendwann abgebrochen, weil ich gar nicht mehr mich bewegen. Also ich konnte nicht ohne Schmerzen mich da irgendwie fortbewegen. Wenn ich gestoppt habe, war es auch unfassbar schmerzhaft. Ja, dann war ich am nächsten Tag beim MRT. Und normalerweise kriegt man ja kein Ergebnis oder keinen Arzt zu Gesicht. Aber ich wurde dann nochmal explizit in den Besprechungsraum gebeten. Und mir wurde mein Bild von meinem Kreuzbein gezeigt. Ja, ich habe am Anfang davon geredet, das sind normalerweise, Ermüdungsbrüche sind eher so Haarrisse. Oder man kann sie vielleicht auch gar nicht richtig da sehen. Oder es sind halt einfach, weil irgendwelche Wassereinlagerungen über lagern und man sieht es im Bild nicht. Aber das war wirklich ein Spalt im Knochen. Also dafür musste ich jetzt keine Ärztin sein. Ich konnte es definitiv sehen und es war ihm scheinbar sehr wichtig, mir das zu zeigen, um zu zeigen, wie drastisch das ist. Und er hat dann auch noch gesagt, es ist eine alte und eine neue Fraktur. Und ich bin so, ja, herzlichen Glückwunsch, die neue Fraktur habe ich mir dann scheinbar gestern noch zugezogen. Mhm. Bei dem Dreh am Tag davor. Und das war halt wirklich so, okay, krass. Und ich habe im Leistungssport einfach gelernt, es war mal so ein Punkt im Training, wo mein Trainer gesagt hat, weil ich gesagt habe, nee, ich kann nicht mehr. Und wir sind dann kurz in den Diskussionszwist gekommen, weil wir beide sehr sturköpfig sind. Und es beide, ich habe meine Meinung rausgehauen, mein Trainer wollte dagegenhalten. Das war auch immer voll fein. Aber er hat dann auch realisiert, nachdem ich die Runde dann, die Pausenrunde zwischen den Tempoläufen gelaufen bin, dass er vielleicht nochmal nachhaken müsste und mich nochmal gefragt, ob es mir wirklich nicht gut geht. Und das war, glaube ich, so mein Wendepunkt, dass ich gelernt habe, auf meinen Körper zu hören und das auch ganz klar zu kommunizieren. Und zu wissen, wie wichtig das eigentlich ist, dass ich richtig kommuniziere, weil mein Trainer kann nicht in mich reingucken und der weiß nicht, wie es mir geht. Und das habe ich auch mal versucht, den jüngeren, gerade auch den jüngeren Mädchen mitzugeben, dass wir da ganz klar kommunizieren müssen. Und das hat doch nochmal ganz stark mein Bewusstsein für meine Gesundheit geweckt. Und das war ein starker Wachrüttler. Und in der Verbindung, dass ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass einfach unfassbar viele Frauen in der Community Ermüdungsbrüche erleiden, wo ich mir dachte, das kann halt nicht wahr sein. Also irgendwas stimmt hier halt nicht. Und dann ging meine Reise weiter. Ich habe jetzt eine Diagnose. Dann wurde noch eine Knochendichte-Messung gemacht und eine Hormonspiegelmessung. Das waren so meine Anhaltspunkte und dann stand ich da. Und ich so, ja, was ist jetzt die Ursache? Ich will halt bitte die Ursache wissen. Ich möchte es ja in Zukunft vermeiden. Aber damit wurde ich dann alleine gelassen. Plus mir wurde dann auch noch gesagt, ja, mit der Gynäkologie sind wir nicht so gut. Und dann denke ich mir so, wenn wir hier in der Sportmedizin sind, hier gehen auch Athletinnen ein und aus. Wie kann das sein? Es geht halt gar nicht. Und dachte mir so, okay, dann suche ich jetzt die eierlegende Wollmilchsau. Eine Person, die Gynäkologie und Sportmedizin abdecken kann. Habe ich dann versucht, in meiner Bubble zu finden. Hat nicht ganz geklappt. Es gab auf jeden Fall Interessierte, die das auch interessieren würde. Aber dann habe ich gesagt, okay, dann stelle ich jetzt halt einfach mein eigenes Expertinnen-Team mir zusammen und finde halt dann die Expertise in einzelnen Personen. Und mir war es halt unfassbar wichtig, auch da mal Frauen zu finden, weil ich kenne im Sport nur Ärzte. Und das Thema ist halt auch einfach für viele zugänglicher, sich da mit einer weiblichen Person drüber auszutauschen, die selbst irgendwie das nachvollziehen kann, weil sie die gleiche Physiologie hat, weil sie auch einen Menstruationszyklus hat. Und dementsprechend war mir das total wichtig, da ein neues Expertinnen-Team aufzustellen. Erstens, um meine eigene Geschichte aufzuarbeiten, aber gleichzeitig, was ich dann auch selber gelernt habe, was ich da einfach weitergeben möchte. Und habe dann halt relativ schnell gecheckt, okay, mein Menstruationszyklus, meine Hormone spielen da eine gewisse Rolle. Und wollte halt einfach immer mal wissen. Und seit 2019 bin ich quasi im Selbststudium. Habe ja nicht Medizin oder Sportwissenschaften studiert, aber studiere es quasi für mich alles selber, seitdem die Frauengesundheit, Physiologie, Hormone und alles, was damit zu tun hat. Und bin da immer auch sehr eng in meinem Expertenteam im Austausch, bin total happy über die Sportmedizinerin, mit der ich zusammenarbeite, Dr. Claudia Rümmer, die auch sich auf Frauengesundheit spezialisiert hat. Wir treiben uns dann mal so gegenseitig an, was wir da noch verbessern können und wie wir die Betreuung noch optimieren können. Also dieser Faktor plus, dass ich meine erste Halbmarathon-Journey bekommen habe. Also ich durfte in dem Jahr 2020 dann zum ersten Mal 12 Frauen auf den Halbmarathon vorbereiten. Relativ schnell waren es 30 Frauen. Wow. Und ich hatte dann das Ziel, mein Ziel war halt, ich möchte, dass die als Team zusammenwachsen und als Team an den Start gehen, unabhängig davon, wer welches Leistungslevel hat oder ein Leistungsniveau. Und habe halt gemerkt, wie anders die Dynamik ist, wenn es halt ein reines Frauenteam ist, das zusammen trainiert, was da für Bedürfnisse aufkommen. Es ist nicht mehr dieser Faktor, dass ich renne einfach immer nur hinter den, die da vorne rennen, hinter den Männern hinterher, so ungefähr in Anführungszeichen. Es war eine ganz, ganz andere Dynamik und ich habe mir immer mehr gemerkt, wie viel mir das zurückgibt und wie sehr das irgendwie das ist, was ich vorantreiben möchte. Und wenn ich was mache, dann mache ich es 200%. Das hieß, ich hatte zu dem Zeitpunkt zwei Jobs, meinen normalen Job in der Modebranche plus dieses Projekt von 12 Wochen, wo ich bis zu 4 Trainingseinheiten alleine gestemmt habe und halt drumherum noch die ganze Betreuung der 30 Frauen.
Trainingspläne schreiben, beraten, hier nochmal ein offenes Ohr haben, da nochmal ein offenes Ohr haben. Das stellen sich die Leute ja immer so einfach vor, ne? Von wegen kannst du mich nicht mal kurz trainieren. Ja, ja, ne?
Genau, und dann hatte ich halt diesen Faktor, okay, ich habe diese Gruppe betreut, dann kam Corona auch noch, ne? Wir erinnern uns alle zurück, dann mussten wir das Ganze, dann wurde der Halbmarathon abgesagt, ich habe alles schnell auf digital umgestellt und wir sind alle trotzdem gelaufen, halt für sich, jede. Haben das dann als über ein, also vorher haben wir uns online getroffen und dann sind sie gelaufen und das fand ich einfach so schön zu sehen, dass sie am Ende des Tages fast alle Bestzeit gelaufen sind und alle super happy waren. Und wie ich diese Community so zusammenhalten konnte, diese 30 Frauen, obwohl wir eine ganz neue Situation hatten, nicht mehr zusammen trainieren konnten, aber trotzdem diese Verbundenheit hatten. Und dann war mir klar, nach diesen 12 Wochen möchte ich dieses Projekt auf jeden Fall weiterführen.
Ja, ja. Lass noch mal ganz kurz, bevor wir, jetzt sind wir ja schon quasi bei dem, was du jetzt machst. Ja. Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne einmal kurz zurückspringen zu diesem Knackpunkt, Ermüdungsbruch und ganz viele Mädels, hast du gesagt, rund um dich rum hattest du das Gefühl, haben jetzt eben mit Ermüdungsbrüchen zu kämpfen, wo du gesagt hast, oh, da ist doch irgendwie was anders. Ist es denn tatsächlich so, gibt es dazu Untersuchungen? Haben, wenn man sagt, okay, es gibt hier Frauen, die trainieren 7-mal die Woche und es gibt hier Männer, die trainieren 7-mal die Woche, gibt es da Statistiken dazu oder weißt du, ob es die gibt? Haben tatsächlich mehr Frauen Ermüdungsbrüche als Männer, weil das eben ja irgendwie hormonbedingt ist? Oder ne, in meiner Trainingsgruppe waren halt auch Mädels dabei und die waren auch sehr, sehr gut, ja. Tendenziell waren es aber auch immer mehr Männer, wie es, glaube ich, generell im Leistungssport im Laufbereich in Deutschland so ist. Und deswegen würde ich behaupten, in meiner Trainingsgruppe waren es eher die Männer, die Ermüdungsbrüche hätten. Liegt aber auch einfach wahrscheinlich daran, dass es halt viel mehr Männer waren. Ne, deswegen, ich kann nur sagen, was ist mein subjektiver Eindruck? Hast du Statistiken dazu? Sind es mehr Frauen, die unter diesem Phänomen Ermüdungsbruch leiden, als Männer?
Dazu habe ich keine Statistik, aber wir haben auch ein Problem mit den Statistiken, dass wir Frauen aus den Statistiken außen vor gelassen werden. Es gibt gerade mal 6% der Studien werden rein nur mit Frauen gemacht. Und das ist auch ein Riesenproblem, dass wir da einfach kaum Daten haben. Also wir haben in der Vergangenheit Frauen grundsätzlich ausgeschlossen, zumindest solange sie im gebärfähigen Alter sind, weil sie halt einen Menstruationszyklus haben und das natürlich aufwendiger ist zu tracken und wir keine akkuraten Ergebnisse kriegen. Deswegen haben wir halt immer grundsätzlich gehen wir davon aus bis heute, dass Frauen kleine Männer sind und wir haben einfach nur die Werte der Männer adaptiert, aber dass das jetzt nicht funktioniert, das lernen wir jetzt Schritt für Schritt und es wird immer mehr publik, dass es ein wesentlicher Faktor ist, der Menstruationszyklus, und dass es ein wichtiger Vitalfaktor ist und dass der oder vor allem halt auch unsere Hormone einen ganz wesentlichen Einfluss auf unsere Knochendichte haben. Also Östrogen und Progesteron sind total wichtig für die Knochendichte. Ich hätte gerne Zahlen dafür, aber es schließt ja auch nicht zwangsläufig aus. Also Männer sind natürlich auch, können auch von Stressfrakturen betroffen sein, aber ein Haarriss und eine Fraktur, so wie ich sie hatte, im Kreuzbein, ist halt nochmal ein Unterschied. Ja. Also das hat ja komplett auch nochmal mit einer ganz anderen Knochendichte zu tun in dem Moment. Das andere ist ja eine Überbelastung, wo ich sehr stark Belastung auf einen Knochen gebe, der dann irgendwann nachgibt. Und das andere sind halt noch mehr Faktoren, die da mit reinspielen. Ich drop jetzt schon mal ein Stichwort, Thema Red S, was auch nicht nur Frauen betrifft. Sollen wir da schon drauf eingehen?
Oder? Lass uns mal noch weitermachen mit deiner Trainingsgruppe, das würde ich zu wild springen. Ich wollte nur noch mal, weil ich das Gefühl hatte, da wurde es mir zu sehr so, ja, die Frauen haben alle Ermüdungsbrüche und ich kenne halt auch Männer, ne? Aber tatsächlich, genau wie du sagst, also das, was ich erlebt habe bei Jungs speziell, ne, ich bin eben auch kein Mediziner, aber das war in vielen Fällen wirklich dieses, ne, zu oft auf die gleiche Stelle drauf gekloppt und man konnte in vielen Fällen auch sehr schnell sehen, dass das zum Beispiel mit einem speziellen Laufstil zusammenhing oder dass das irgendwie, keine Ahnung, manchmal auch so war, dass einfach, ja, das nicht nur ein Ermüdungsbruch war, sondern das System war sowieso angedetscht und dann kam nochmal irgendwie auf die Bordsteinkante getreten oder sowas dazu. Das habe ich tatsächlich bei Jungs häufiger gemerkt. Und dass Knochendichte speziell im Zusammenhang mit Hormonen natürlich bei Mädels nochmal irgendwie ein ganz, ganz anderes Thema ist. Keine Frage. Wollte ich nur nochmal betont haben. Aber lass uns deswegen, bevor wir zu Red S und sonstem gehen, musst du uns nämlich auch gerne nochmal übersetzen, gehen wir nochmal zurück zu deiner Trainingsgruppe. Also, ja. Du hast angefangen, erstmal selber zu gucken, okay, was ist bei mir los? Dann eben, wie kommt das, dass bei eben ganz, ganz vielen anderen Frauen das auch so problematisch ist, speziell Thema Ermüdungsbrüche, aber auch generell so diese einfach Hormon Themen rund um, wann kann ich wo wie belasten. Du hast probiert, das in das Training nicht nur von dir selber, sondern auch in diese Halbmarathon-Journey mit einzubringen, mit diesen ganzen Mädels. Hat super funktioniert und dann hast du gesagt, so, und das machen wir jetzt weiter und zwar wie?
Genau. Also zu dem Zeitpunkt haben sie noch nicht zyklusgerecht trainiert. Da war ich ja noch ganz am Anfang, weil ich musste erst mal selber es für mich entdecken.
Ja.
So schnell ging das nicht auf einmal. Ja. dann war es für mich halt so, okay, ich möchte das weitermachen. Und dann hab ich halt überlegt, wie soll das weitergehen und wie kann sich das weiterentwickeln. Und dann war erstmal so der Fokus, ich möchte erstmal eine Frauenlauf-Community entwickeln und mir erstmal selber noch mehr Wissen aneignen, was ist überhaupt zyklusgerechtes Training, was gehört überhaupt alles dazu. Und Ende des Jahres ist dann quasi Fierce Run Force entstanden. Und dann haben wir zu dem Training auch Formate wie einen FAF Talk ins Leben gerufen, also Fierce Run Force Talk, weil wir natürlich immer noch in dieser Situation waren, dass wir uns nicht gesehen haben. Aber das war auch ein wichtiger Schritt, weil wir da Themen aufgearbeitet haben, die uns Frauen im Sport beschäftigen. Sei es ein Körperbild, sei es eine ausbleibende Menstruation, sei es Essstörung, sei es Inkontinenz, also wirklich viele Themen, über die in einer gemischten Gruppe so noch nie kommuniziert wurden und wir halt einen ganz anderen Raum geschafft haben. Also erstmal habe ich versucht, so eine Art Safe Space zu gründen, wo wirklich solche Themen einfach mal auf den Tisch kommen, weil jede immer so denkt, das habe ich nur alleine. Und das war so ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler. Und das ist, finde ich, auch immer ein wichtiger Faktor, wenn wir über zyklusgerechtes Training reden. Dann fangen wir nicht mit der Anpassung des Trainings an. Wir fangen viel, viel tiefer an. Wir müssen erstmal eine Basis aufbauen. Wir müssen erstmal Wissen schaffen. Wir müssen erstmal Austausch schaffen. Wir müssen Kommunikation schaffen. Und das ist das. Und das schafft auch eine viel, viel bessere Realisierung oder ein eigenes Verständnis über den eigenen Körper. Und dass ich damit nicht alleine bin. Und dass es, da ganz viele Überschneidungen gibt. Und das war so die Grundlage und dann habe ich Schritt für Schritt versucht, das zyklusgerechte Training einzubauen. Und vor 2 Jahren ist dann aus dieser Laufbewegung, wo ich mich ja einerseits auch also für die Frauengesundheit einsetze, aber auch für Frauenrechte, also man hat es vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich da auch ganz viel versuche zu ändern. Und für mich heißt Frauenrechte genauso auch, dass wir einfach mehr Trainerinnen haben, dass wir mehr Repräsentation schaffen. Denn, dass ich zum Beispiel auch jetzt heute hier bin, ist ja auch wichtig. Und 2022 habe ich mich dann dazu entschieden, ich möchte daraus einen Verein machen. Muss ich sagen.
Also am Anfang war das, noch mal ganz kurz, Fierce Run Force steht für was? Ich habe es mir natürlich durchgelesen, aber erklärst du mir gerne noch mal.
Ja, also Fierce ist ein Begriff im Englischen, der halt ganz gerne für Frauen genutzt wird, für stark sein, für kämpferisch sein, wild, aber irgendwie auch für sich einzustehen. Und deswegen fand ich diesen Begriff so großartig, weil im Deutschen haben wir diesen Begriff halt nicht. Run steht halt fürs Laufen.
Das würde ich sagen, haben alle hier kapiert, die hier jetzt zuhören, hoffentlich, ne? Obwohl wir natürlich über Laufen ist einfach reden und nicht über Running is easy oder sowas, ne? Das wäre total old-fashioned hier.
Ja, und Force hat einfach für die Gemeinschaft. Also statt ein anderes Team für Team haben wir halt Force und deswegen Fierce Run Force. Also es ist auch schon so, würde ich auch sagen, ein sehr bestärkender Begriff an sich. Es können sich natürlich auch gerne Männer damit identifizieren, wenn sie das irgendwie annehmen wollen, ist das gar kein Problem. Also es ist jetzt nicht geschlechterspezifisch abgegrenzt, aber ich fand die Begrifflichkeiten eigentlich so ganz gut beschreibend zu dem, wo ich eigentlich hin wollte, weil ich dann gemerkt habe, okay, wie groß ist das eigentlich? Es ist ja dann doch ein bisschen mehr als einfach nur so ein bisschen Training umstellen, da hängt ganz, ganz viel hinten dran. Und ja, deswegen mache ich das ja inzwischen auch schon 4 Jahre lang.
Ja.
Und dann kam halt die Entscheidung, dann einen Verein rauszumachen.
Genau, das heißt also angefangen quasi mit einer Lauf- Clique, Running Crew, wie auch immer, speziell für Mädels. Und dann ist das Ding einfach gewachsen, weil du gemerkt hast, der Bedarf ist da und das geht einfach noch viel, viel tiefer. Am Anfang vielleicht eher sowas wie irgendwie Hemmschwellen abbauen, dass man wirklich mal über so Sachen offen redet, ne? Und dass man dann eben anfängt, so, jetzt, wo ist Redebedarf und wie das oft so ist, nach und nach merkt man, aha, da und da und da können wir noch viel tiefer gehen und noch viel mehr einfach profitieren auch von dem gemeinsamen Erfahrungsaustausch und von dem, was du jetzt auch auf diversen Fortbildungen, habe ich mir natürlich auch irgendwie mal so durchgelesen, zumindest, was du da schon alles gemacht hast, schlackere ich ja wieder mit den Ohren, keine Ahnung, wo du die Zeit überall dafür wieder hernimmst, aber so ist das wohl, wenn da Sachen wichtig sind, dann kann man irgendwie da Superkräfte entwickeln, keine Ahnung. Und dann kam eben wirklich dieses, ja, hormonbasierte Training auch mit dazu. Sind wir da schon? Kannst du schon mal erzählen, was da jetzt anders ist als an einem normalen Training? Oder gibt es noch ganz viele Zwischenschritte, die ich jetzt einfach wieder ausblende? Wie ist es?
Ich gehe noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung. Ich glaube, der Wende, also auch so ein spezieller Moment war auch noch mal, also erstmal, dass ich selber realisieren musste, ich bin 30 Jahre alt und ich kenne mich überhaupt nicht mit meinem Menstruationszyklus aus. Gar keine Ahnung. Überhaupt immer auch verdrängt. Ja klar, Östrogen hat man schon mal gehört, Progesteron weiß ich jetzt nicht, vielleicht, aber viel, viel mehr wusste man nicht, okay, und ab und zu blutet man halt mal, ne?
Ja.
Das war so das, was man sich so versucht hat, alles wegzudrücken. In der Schule muss ich bei mir persönlich sagen, unserer Biolehrerin war es peinlich, da irgendwie drüber zu reden, also ist es auch hinten übergefallen. GynäkologInnen, die säcken das natürlich auch nicht ab, die haben halt Sprechzeiten von 5 Minuten. Also war ich auch so, okay, vielleicht bin ich nicht die Einzige, der es so geht. Und dann hatten wir halt diesen Moment, ich habe ja gesagt, dass wir diese Gespräche angeregt haben, dass wir einfach mal eine Expertin eingeladen haben, die ganz neutral und schematisch uns mal den Menstruationszyklus erklärt hat und gesagt hat, danach dürfen wir Fragen gestellt haben. Und dann waren wir, glaube ich, so 20 Frauen und unterschiedlichstes Alter von 20 bis Mitte 30. Und es war halt total krass, wie viele Aha-Momente da stattgefunden haben und dieses, boah, und das wusste ich alles nicht und keine Ahnung, noch nie davon gehört, noch nie so einen Überblick gesehen, wie das überhaupt aussieht, so ein Zyklusverlauf. Und das war dann nochmal so der richtige Anstoß dafür, dass ich sage, okay, wir fangen da an und dann müssen wir aber auch langfristig in die Praxis gehen. Und ja, wie sieht der Menstruationszyklus aus? Ich nehme mal eine Sache ganz gerne vorweg und das ist, eigentlich ist die Menstruation nicht der Anfang, eigentlich ist es eher das Ende, aber das ist der Faktor, wo wir anfangen zu zählen, weil das ist das Einzige, was wir sehen können von außen. Das heißt, mit dem ersten Tag der Blutung fängt man an zu zählen, also Tag 1, und dann steht es in den Lehrbüchern, dass es 28 Tage sind. Das ist das Lehrbuch, das ist das, wo es, wie es auch in der Medizin gelehrt wird, aber die Realität sieht ein bisschen anders aus. Das heißt, ein gesunder Menstruationszyklus kann zwischen 21 und 35 Tage haben. Wichtig ist, beschwerdefrei, schmerzfrei. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn es trotzdem in diesem Bereich jetzt aber Beschwerden vorliegen, dann gilt es, das ganz klar aufzuklären. Und das ist so wichtig, dass die Menstruation keine Beschwerden mit sich bringen sollte. Die sollte nicht schmerzhafter sein. Und das ist das, womit wir immer aufwachsen, dass das normalisiert wird. Das ist, ja, musst du mit klarkommen. Ist dein Problem. Also ist total normal. Also selbst entweder in Gesprächen mit Familie, Bekannten, Freunden, wie auch immer, aber genauso auch Gynäkologinnen sagen immer, ach ja, ist nicht so schlimm, musst du halt mit umgehen können. Nee, musst du nicht. Ist nicht die Realität. Und das finde ich immer unfassbar wichtig, das zu sagen. Und ich wünsche mir einfach, dass die ganzen jüngeren Generationen da auch ganz, ganz anders aufwachsen. Weil wir dadurch den Blick auf den Menstruationszyklus sowas von verändern können. Weil das ist eigentlich das Einzige, was in unseren Köpfen immer hängen bleibt. Es ist mit Schmerzen verbunden und deswegen nervt es uns. Deswegen haben wir ganz keine Lust, damit auseinanderzusetzen, weil es einfach lästig ist. Und gerade für den Sport finde ich das total wichtig, da wir haben sowieso durch den Sport ein gutes Körperbewusstsein, aber das ist was wir immer ablehnen.
Ja, gerade weil wir es nicht beeinflussen können, ne? Also aus dem Sport, da denkst du ja, du kannst mit Training eben das und das reinstecken, das und das kommt raus und irgendwie, wenn du halt müde bist, dann schläfst du halt ein bisschen mehr. Und bei so einer Geschichte, ne, jetzt mit Menstruationszyklus und Schmerzen, da hast du halt, wenn es dir keiner anders erklärt, das Gefühl, du bist halt hilflos. Und das ist nicht cool.
Auf der anderen Seite tracken wir alles, ne? Exakt. Ja. Aber da tun wir es halt nicht.
Ja.
Weil es halt nie als wesentliches Gesundheitsmerkmal angesehen wurde. Und das ist jetzt erst in den vergangenen Jahren passiert. Also auch in meiner Zeit, also ich mache das ja jetzt schon seit 4 Jahren, also die Entwicklung, die es genommen hat, am Anfang war es sehr schambehaftet und alle immer so, was machst du da, wieso, warum redest du darüber? Also da sieht man, das ist halt genau das, was unser Problem einfach in unserer Gesellschaft noch ist, dass es enttabuisiert werden muss und dass es einfach empowered werden muss, denn ohne Menstruationszyklus wären wir hier alle nicht auf dieser Erde. Also würden wir auch mal ganz normal darüber sprechen können.
Würde es echt traurig aussehen, ja. Das ist richtig.
Und das halt einfach zu verstehen, ist halt so der erste Faktor. Also fangen wir trotzdem mit der Menstruation an, weil wir, da können wir zählen. Die geht in der Regel 3 bis 7 Tage. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Alles, was darüber hinaus oder darunter ist, ist wiederum auch eine Zyklusstörung. Sollte abgeklärt werden. Ärztlich definitiv. Oder kann eine Zyklusstörung dahinter stecken? Ich will es jetzt auch nicht zu viele beunruhigen, aber auf jeden Fall im Blick halten und sonst gegebenenfalls ärztlich abklären. Dann starten wir, ich habe noch was vergessen. Wir haben ja noch Hormone, die mitspielen. Ne? Fangen wir mal an mit Östrogen und Progesteron, die beiden habe ich ja schon benannt. Östrogen verbinden wir alle mit irgendwie dem weiblichen Körper, mit der weiblichen Biologie. Und Östrogen ist quasi das dominierende Hormon in der ersten Phase. Aber deswegen sage ich ja immer auch, die Menstruation kommt ans Ende, weil dann ist es immer voll irritierend, weil wenn wir die Menstruation an den Anfang stellen, dann ist es ja quasi Phase 1. Und da ist jetzt nicht unbedingt Östrogen dominierend, weil Östrogen und Progesteron sind in der Menstruationsphase ganz niedrig. Und da kann man immer so ein bisschen in Anführungszeichen, da sind wir quasi den Männern am ähnlichsten, weil wir ja trotzdem auch Testosteron in unserem Körper haben. Deswegen... Und das sage ich jetzt immer, weil das ist die erste Frage, die kommt, wenn jetzt mein Wettkampf auf die Menstruation fällt. Was mache ich dann? Oh mein Gott.
Genau.
Ja. Grundsätzlich sollte der Zyklus ja gesund sein. Das heißt, ich habe eigentlich keine Beschwerden im besten Fall. Außer ich habe natürlich eine Erkrankung wie Endometriose, PCOS. Aber das ist ja genau das Thema. Wenn wir Beschwerden haben, müssen wir herausfinden, was der Hintergrund dahinter ist. Und... das auch weiter sagen, dass es nicht normal ist, damit endlich auch mehr in der Forschung sich tut, weil Endometriose haben wir immer noch keinen Ansatz, wie wir das heilen können. Also brauchen wir da auch einfach diesen Druck, dass wir sagen, das ist nicht normal. Wir müssen das viel, viel mehr kommunizieren und normalisieren, dass es nicht normal ist und entlernen, dass Schmerzen dazugehören. Das heißt, eigentlich habe ich keine Beschwerden, also kann ich mein Hormonlevel ja trotzdem nutzen, wenn Östrogen und Progesteron total niedrig sind. Das heißt, wir können auch, also zumindest im Ausdauersport, um die Menstruation total leistungsfähig sein. Wir können da Höchstleistung bringen. Wenn wir aber auch die Psyche mit einbeziehen, das ist auch ganz, ganz wichtiger Faktor. Denn wenn ich in eine Einstellung reingehe, oh mein Gott, mir wird es halt überhaupt nicht gut gehen, mich belastet das total, ich weiß überhaupt nicht, ob ich sicher bin von meinen Produkten oder ob ich durchblute oder das ist ja dann genauso wie mit weißen Trikots, was das für Frauen eine krasse Belastung ist in dem Moment. Aber es gibt inzwischen ja zum Glück ganz viele Möglichkeiten und tolle Produkte, die auch mit dem Sport total wunderbar kompatibel sind, auch mit dem Schwimmsport. Da könnte ich auch noch ewig drüber reden, aber das machen wir jetzt nicht, sonst wird es zu lang.
Kannst du mir gerne ein paar Links schicken nochmal, dann packe ich das mal in die Podcast-Beschreibung, ja, wo man sich da auch weiter informieren kann. Also ja, deine Seite kommt natürlich sowieso mit rein, ne? Da gibt es ja auch irgendwie ein großes Q&A auch zu euren Aktionen und so weiter und auch solche Geschichten, ne? Auch den Instagram-Kanal hier von der Steffi, ne? Verlinke ich euch natürlich auch, also da könnt ihr definitiv noch weiter reingehen, sonst wird es nämlich hier eine 3-Stunden-Folge heute. Ja. Na, merkt das schon, ne? Steffi redet sich in Rage und Jan denkt immer so, okay, wo kann ich jetzt nochmal einhaken und wo geht's weiter, aber gut, ne? Ich verlinke euch ganz viel für weitere Infos. Könnt ihr Steffi direkt anschreiben auch.
Ja, so. Genau. Ganz kurz nur zu Periodenprodukten. Ich mache was etwas Ungewöhnliches. Ich bin ja Trainerin. Ich berate im Bereich Hormone und Menstruationszyklus und Training. Arbeite aber einmal in der Woche im Periodenland. Das ist der erste, den es in Deutschland gibt, wo Periodenprodukte stationär verkauft werden, aber auch online. Also da stehen wir zur Verfügung für Beratung, was das betrifft. Also kann man auch gerne auf mich zurückkommen. Gut, jetzt sind wir immer noch bei der Menstruation und beim Wettkampf. Also die Psyche ist total wichtig, dass wir da sicher dastehen und dass wir auch einfach wissen, wir können leistungsfähig sein. Das ist ein total wesentlicher Faktor, weil am Ende des Tages ja, wie wichtig ist unser Kopf, gerade im Hochleistungssport. Ich beziehe mich da auch ganz gerne vielleicht auf die ein oder anderen haben es vielleicht mal gesehen, diese Netflix-Serie jetzt Breakpoint im Tennis. Wenn man sich die mal anguckt, dann sieht man nochmal ganz explizit, wie wichtig der Kopf entscheidend ist für ein Spiel oder für den Ausgang von einem Wettkampf. Also deswegen müssen wir da einfach mit einer viel positiveren Einstellung aufwachsen, weil dann können wir damit ganz, ganz anders umgehen. Oder auch sehe ich natürlich die Verantwortung auch so ein bisschen bei den TrainerInnen, das auch mitzugeben. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin ein Fan davon, oder so praktiziere ich das, wenn ich in Vereinen bin, ich gebe das Wissen immer erst an die Athletinnen, bevor ich es an die TrainerInnen gebe. Weil die Athletin ist diejenige, die entscheidet, wie viel sie darüber sprechen möchte und ob sie darüber sprechen möchte. Und das ist ganz, ganz wichtig. Einfach auch zum Schutz der Athletinnen, weil wir haben auch Gewalt im Sport. Und das ist mir unfassbar wichtig, dass wir mündige Athletinnen haben. Und das heißt für mich, dass das Wissen erstmal bei den Athletinnen liegt.
Das kann ich jetzt, habe ich nicht kapiert, habe ich so irgendwie den Faden verloren. Also wenn ich mich über ein Thema, das wichtig ist, unterhalte, dann suche ich mir doch erstmal Multiplikatoren. Das heißt, diejenigen, die das weiterleiten und die besonders viel Ahnung haben sollten, das müssen doch die Trainer sein, erstmal in erster Linie, oder? Muss man nicht erstmal die aufklären, bevor man an die Athleten rangeht? Weil dadurch kannst du doch viel mehr Schneeballsystem erreichen und erreichst nicht nur einzelne Personen, sondern direkt welche, die das dann noch an viel weitere Personen weitergeben. Oder? Reden wir gerade aneinander vorbei.
Ich sehe das anders. Also bei mir ist es so, wenn ich einen Verein Workshops gebe, dann gebe ich die immer erstmal den Athletin. Da habe ich ja sowieso schon mehr erreicht, wenn ich die Athletin direkt erreiche, also die Trainingsgruppe. Und es geht ja um ihre Körper am Ende des Tages.
Ja, klar. Aber also ich würde ja immer sagen, na, die Fortbildung von den Trainern ist noch viel wichtiger, weil die, wie gesagt, sind ja Multiplikatoren. Ich meine, ist eine Geschmackssache sicherlich, ne? Aber so erreichst du natürlich die Athleten und die sehr viel intensiver. Das ist auch super, das ist auch wichtig. Ne? Aber mehr Leute erreichst du ja, wenn du einfach sagst, pass mal auf, meine Erfahrung gebe ich an quasi mein Trainernetzwerk weiter.
Ja, aber ich kann die Trainingsform ja gar nicht umsetzen, wenn die Athletin sich selber nicht mit ihrem Menstruationszyklus auskennt.
Ja, okay, klar.
Also die Reihenfolge macht andersrum erstens aus dem Sicherheitsfaktor mehr Sinn und auch aus dem Faktor, dass wir mündige Athletinnen brauchen, um sie bestmöglichst trainieren zu können, weil ich als Trainer oder Trainerin darauf angewiesen bin, dass sie mir spiegeln können, wo stehen sie überhaupt gerade und dass sie überhaupt selbst verstehen, wie ihr Menstruationszyklus funktioniert. Sonst können wir nicht zyklusgerecht trainieren.
Ja, klar, nur wenn der Trainer halt auch keine Ahnung davon hat und die Athletin sagt, ich möchte mal gerne drüber reden, dann wird es halt auch schwierig, ne?
Ich sag ja, wenn ich im Verein bin, das ist nur meine Reihenfolge. Erst Athletin, dann Trainerin. Dann,
okay, ja, alles klar.
Das heißt nicht, dass ich keine Trainerin weiterbilde, aber mir ist es einfach wichtig, dass der Workshop oder die Weiterbildung immer in Zusammenhang, wenn ich eine Trainerweiterbildung gebe oder eine Trainerin-Weiterbildung gebe, dass ich trotzdem immer auch die Athletin dazu habe. Getrennt voneinander und dann möchte ich die Athletin zuerst quasi mit dem Wissen ermächtigen und dann spreche ich mit den TrainerInnen, weil dann kann ich auch ganz viel mitnehmen, wenn ich mit den Athletinnen vorher gesprochen habe, dann lasse ich ihnen immer auch den Raum, dass sie mir Themen mitgeben können, die ich dann an die TrainerInnen weitergeben kann, weil es auch, da gibt es sogar auch eine Studie aus Münster dazu, es wird ganz viel eingefordert, dass darüber gesprochen wird, aber es ist auch mal gar nicht so einfach und das ist natürlich auch immer nochmal geschlechterspezifisch unterschiedlich und da kann ich quasi auch eine ganz gute Vermittlungsposition einnehmen, damit da eine gute Basis für ein gutes Gespräch entstehen kann.
Okay, cool. Lass uns doch mal wieder zu dem Punkt zurück. Wir waren vorhin dabei, wie ist das, also wenn ich jetzt tatsächlich gerade meine Tage habe, ja, also ich habe sie wahrscheinlich nicht, aber als Athletin habe ich die dann irgendwann, kann ich also tatsächlich noch eben Höchstleistung bringen. Das heißt, wenn ich fit bin, wenn das nicht mit irgendwelchen körperlichen Beschwerden einhergeht, die eigentlich nicht sein sollten, ja, dann ist es letzten Endes eine Kopfgeschichte, ich muss mich noch irgendwie einigermaßen wohlfühlen und dann kann ich weiter Gas geben. Wie ist das sonst im Laufe des Zykluses? Wo muss ich aufpassen? Wo sollte ich vielleicht zum Beispiel die Trainingsbelastung nicht so hoch wählen? Wo kann ich vielleicht sogar mehr aus meinem Körper rausholen, mehr fordern als sonst? Ne? Das scheint ja dann wirklich so zu sein, dass man eben nicht nur diesen typischen Rhythmus hat, den ich vielleicht kenne. Ne? Ich sage ja immer, Leute, wenn ihr irgendwie Trainingsplan macht oder sowas, dann macht ihr, keine Ahnung, 3 Wochen irgendwie, wo ihr ein bisschen härter trainiert, dann macht ihr 1 Woche Pause, dann macht ihr wieder 3 Wochen ein bisschen härter. Wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen eben auch noch diese Zyklusperiodisierung quasi mit rein, dann kann ich das ja nicht in so ein starres System pressen, sondern dann muss ich ja viel, viel mehr anfangen, Puzzlespiel zu spielen. Ja, habe ich jetzt diesen 21-Tages-Rhythmus, habe ich 28, habe ich, weiß nicht, 33 Tage war, glaube ich, auch irgendwie mit die Rede. Daran sollte ich das dann ja auch anpassen. Das heißt, du würdest also weggehen von Wochen, sondern du würdest hingehen zu am Anfang meines Zykluses mache ich die und die Inhalte, dann die und die und die Pause gönne ich mir in den und dem Bereich. Sehe ich das richtig?
Ja, da sind wir bei dem Punkt, wir müssen das, was wir gelernt haben, wie es normal und richtig ist, entlernen und eine neue Flexibilität schaffen.
Ja.
weil jeder Menstruationszyklus genauso individuell wie jede einzelne Person.
Ja.
Und genau, wir können das nicht in so ein starres System pressen, deswegen macht es auch keinen Sinn, irgendwelche standardisierten, zyklusgerechten Pläne einfach rauszuhauen, ja, weil wir nicht 28 Tage für jede Person zutrifft. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir können uns aber an ein gewisses Schema halten, aber das heißt auch trotzdem nicht, dass es für jede Person funktionieren muss. Aber es ist halt eine Orientierung. Ja. Und da brauchen wir auch noch viel, viel, viel mehr Forschung, damit es auch nochmal besser nachgewiesen wird und vor allem auch bessere und größere Kohorten, weil gerade die Studien in Deutschland sind super klein. Und da wir den Menstruationszyklus sehr lange nicht betrachtet haben, auch mal von der Qualität leider nicht so gut, weil wenn wir den Eisprung nicht bestimmen, dann brauchen wir auch gar nicht zyklusgerecht trainieren. Weil wenn wir den nicht bestimmt haben, dann können wir die Phasen gar nicht unterteilen. Jetzt gehe ich vielleicht nochmal kurz zurück zum Menstruationszyklus. Also wir waren bei der Menstruation, da möchte ich nochmal ganz kurz ergänzen. Man kann Höchstleistung bringen in Bezug auf den Wettkampf, weil es ist eine punktuelle Leistung. Und wir haben ja trainiert und das, was wir trainiert haben, löschen wir ja nicht. Also das ist weiterhin da. Im Training sollten wir schon darauf achten, dass wir da ein bisschen reduzieren. Gerade die ersten zwei Tage sind meistens die beschwerdevollsten Tage, weil auch wenn ich keine spürbaren Beschwerden habe, wird das Gewebe ein bisschen weicher. Es passiert halt einfach ein Abbau von der Gebärmutterschleimhaut, die muss abgetragen werden und dementsprechend steckt ganz viel Energie halt auch in der Gebärmutter. Im Laufsport ist das ganz gut kompensierbar. Wir können halt einfach auch aufs Fahrrad steigen, in dieser Zeit, wenn die eine oder andere sich wohlfühlt, ins Wasser zu gehen, kann man natürlich auch ins Wasser gehen. Das kann sogar auch ganz angenehm sein. Und viele sind so ab dem dritten, vierten Tag sowieso schon wieder. Und dann kommen wir in diese Phase voll on fire. Weil dann Östrogen, also das dominiert die erste Phase, also die Follikelphase heißt sie auch, steigt dann an. Also Östrogen steigt dann allmählich an. Und Östrogen ist anabol. Was heißt anabol? Aufbauen. Also es baut einerseits die Gebärmutterschleimhaut auf, damit sich eine neue Eizelle einnisten kann. Es baut aber auch Haare auf, es macht die Haut irgendwie schöner. Es baut aber auch praktischerweise Muskeln auf.
Und deswegen, jetzt kommen wir zum Punkt.
Können wir das nutzen, diese Phase. Und das geht meistens bis zum Eisprung. Und ja, wenn wir im Lehrbuch sind, so wie es im Medizinbuch steht, aber nicht auf jede Person wirklich so zutrifft, sind es 28 Tage, dann potenziell ist der Eisprung am 14. Tag. Ja, das heißt, die erste Hälfte ist dann bis zum 14. Tag. Und der Eisprung ist quasi der Peak Point, also der Moment of Power. Da haben wir Östrogen im Peak. Wir haben aber auch Testosteron genauso noch in unserem Blut. Das piekt auch nochmal. Das ist natürlich optimal. Ja, da könnten wir Höchstleistung abrufen. Wenn da ein Wettkampf drauf fällt, ist das natürlich fantastisch. Aber auch hier gibt es Ausnahmen, denn es gibt Frauen oder menstruierende Personen, die das gar nicht so besonders gut wahrnehmen. Denn wenn man den Eisprung sehr stark merkt, dann nennt man das einen Mittelschmerz. Das kann ein bisschen ähnlich sein wie in der letzten Zyklushälfte, dass man auch da Beschwerden hat, sich hier aufgebläht fühlt. Wie gesagt, ist sehr individuell. Es hat viel mit Kommunikation zu tun. Immer hinterfragen, wie geht's meiner Athletin oder wie geht's mir, wenn es um mich selber geht. Aber eigentlich ist die Blütezeit. Ja? Es ist ja Fortpflanzungszeit. Und dementsprechend haben wir da volle Energie. Wir sind total präsent. Also auch im Job kann sich das positiv auswirken. Wir sind da viel Leistung. Ja, leistungsstärker ist immer so schwierig, das so auf die einzelnen Phasen zu beschreiben. Weil am Ende des Tages, wenn wir mit unserem Zyklus arbeiten, dann können wir jeden Tag leistungsfähig sein. Aber wenn ein Wettkampf drauffällt, Bombe. Wenn nicht, ist es aber auch nicht so schlimm. Das ist auch nochmal ganz wichtig dazu zu sagen, dass wir uns nicht immer so dran festbeißen. Oh nein, ich kann jetzt meinen Wettkampf nur noch am Eisprung machen. Sonst geht das gar nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht der Sinn der Sache. Und das ist auch das Thema, dass wir uns nicht in dieses Schema reinzwängen müssen, sondern wir nutzen es als Orientierung. Und einfach, um den Rhythmus der Hormone zu verstehen. Und dann sind wir beim Eisprung, also die Peakphase. Und dann sinkt Östrogen aber wieder ab. Es macht dann immer noch so ein bisschen so wellenförmige kleine Peaks hat's, aber jetzt fokussieren wir uns ein bisschen mehr auf Progesteron. Das zweite Hormon, was jetzt ins Spiel kommt, was davor relativ latent flach war. Und mit dem Eisprung steigt es rapide an. Gleichzeitig mit dem Progesteronanstieg geht eine Temperaturerhöhung einher. Das heißt, können dadurch auch den Eisprung bestimmen im Nachhinein, dass der stattgefunden hat, oder wir sehen dann, wann er stattgefunden hat. Und wenn die Temperatur steigt, heißt das zwangsläufig fürs Training, wir schwitzen mehr. Also müssen wir auch mehr Wasser zuführen und mehr Elektrolyte. Also das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Und wir verbrennen mehr. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. In der zweiten Zyklushälfte verbrennen wir mehr Kalorien. Und das, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, warum das so wichtig ist. Wir machen jetzt erstmal den Menstruationszyklus zu Ende.
Gut.
Und das heißt, Progesteron ist hier dominant und eher steigt an im Verlauf, fällt dann aber wieder ab und dann sind wir in der prämenstruellen Phase. Jetzt nochmal kurz zur Rolle von Progesteron. Progesteron ist in Anführungszeichen Katabol, aber immer im Wechselspiel mit Cortisol. Cortison haben wir vielleicht schon mal gehört, das nimmt man ja auch medikamentös manchmal ein bei gewissen Erkrankungen. Cortisol ist ein Stresshormon. Genau, gehe ich auch nochmal gleich drauf ein. Jetzt kommen wir zum Ende. Da fallen die Hormonlevel wieder ab und das nennen wir dann die prämenstruelle Phase, also die Phase vor der Menstruation. Und die kann mit Beschwerden verbunden sein, sollte aber im optimalen Fall nicht. Aber wenn nicht alles in der Balance ist, dann kommt das sehr, sehr häufig vor. Auch in Bezug auf die Pille, die sozusagen diese zweite Zyklushälfte künstlich herstellt. Und das können ein Riesenarsenal an Symptomen sein. Das nennt man dann PMS, prämenstruelles Syndrom. Sei es aufgebläht sein, Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, Unterleibsschmerzen. Also es sind unfassbar viele Symptome, die da aufeinander kommen können. Und auch unterschiedlich viele können pro Person halt stattfinden oder pro Zyklus. Und das beeinflusst uns natürlich. Und wir müssen uns jetzt auch einfach überlegen, zweite Zyklushälfte. Grundsätzlich, dieser Menstruationszyklus hat biologisch gesehen einfach das Ziel, eine Schwangerschaft. Unabhängig davon, ob wir schwanger werden wollen, ist es einfach Ablauf. Ja, das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Und in der zweiten Zyklushälfte war ja der Eisprung. Und dann geht es darum, dass sich eine Eizelle einnisten möchte in die Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, ganz viele Energie und ganz viel passiert, fließt halt einfach natürlich in diesen ganzen Prozess. Das müssen wir uns ja halt auch überlegen. Und das ist auch ein Faktor, warum wir natürlich mehr Energie zuführen müssen. Und dementsprechend sehen wir, okay, hier wird schon ganz viel Energie verbraucht. Wenn wir jetzt auch noch einen hohen Trainingsreiz setzen, könnte ein bisschen gegeneinander spielen. Und das ist das, was viele Frauen dann einfach spüren. Dass sie die Trainingseinheit, die sie 2 Wochen vorher easy durchgezogen haben, jetzt ihnen viel, viel schwerer fällt. Einfach, weil da auch zusätzlich noch, also neben dem Körpergefühl einfach noch dazu kommt, dass es auch psychisch sich verändert. Also Progesteron hat auch einen Einfluss auf die Psyche. Wir werden dann einfach ein bisschen ruhiger, ne? Also da möchte sich was einnisten, da soll eigentlich ein neuer Organismus heranwachsen. Also fährt der Körper halt den Fokus darauf. Wir sind dafür aber ein bisschen angstfreier, also ein bisschen gelassener, damit das natürlich passieren kann. Aber wir werden halt so ein bisschen gemäßigter und die Energie geht natürlich auch ein bisschen runter. Macht irgendwo auch Sinn. Also ist es dann auch sinnvoll fürs Training, dass wir da, oder kann es sinnvoll sein, dass wir runterfahren, dass wir, jetzt gehen wir in die langen Dauerläufe, in die ruhigen, moderaten Dauerläufe. Und das machen ja eh die Mehrheit viel zu wenig, diese niedrigschwelligen, langsamen Tempi. Aber dafür können wir auch gerne lange laufen, das ist gar kein Problem. Wichtig ist dabei aber, dass wir Essen zuführen, dass wir Nahrung zuführen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da allerspätestens ab 60 Minuten, wenn wir eine Belastung von 60 Minuten haben, müssen wir eine Zufuhr einplanen. Alles, was über 60 Minuten ist, sowieso. Aber ab 60 Minuten sollen wir auf jeden Fall eine Nahrungszufuhr mit einplanen in das Training. Genauso aber auch vorversorgen. Deswegen, da kommen wir jetzt zum Punkt, warum wir hier sprechen. Nüchternläufe sind grundsätzlich im fruchtbaren Alter, können die sich sehr negativ auf den Menstruationszyklus bzw. auf die Hormone auswirken. Jetzt komme ich zurück zum Thema Cortisol. Ich habe es ja angesprochen. Cortisol brauchen wir. Ist wichtig, ist aber ein Stresshormon. Aber es gibt ja positiven und negativen Stress. Cortisol hilft uns, morgens aufzustehen. Deswegen ist unser Cortisol-Level hoch. Bei Männern ist Testosteron hoch. Deswegen ist es für Männer potenziell nicht so schlimm, wenn sie nüchtern laufen gehen. weil sie eh hohes Testosteron haben, heißt Muskelaufbau ist sowieso schon garantiert, in Anführungszeichen. Wir haben aber Cortisol, wie gesagt Stresshormon. Das müssten wir aber eigentlich eher über den Tag abbauen, damit es sich nicht potenziert. Denn je mehr Cortisol wir haben, desto weniger Progesteron kriegen wir, weil der Körper arbeitet immer mit Ausgleichsmechanismen. Und er will eigentlich immer in der Waage bleiben. Außer wir bringen es halt in die Disbalance, das Ganze. Und wenn wir jetzt nüchtern trainieren, dann geht Cortisol durch die Decke, lässt uns auch erstmal wachsamer und energetischer und leistungsstärker wirken, weil der Körper geht natürlich in den Überlebensmodus, in den Stressmodus, ne? Okay, ja, okay, ich muss jetzt alles geben. Aber auf die lange Sicht potenziert sich das eher dahin, dass wir, wenn wir Progesteron runterschrauben, wofür brauchen wir Progesteron? Für den Eisprung. Gibt es keinen Eisprung? Geht ja. Haben wir einen anovulatorischen Menstruationszyklus. Heißt, Fruchtbarkeit wurde abgestellt. Brauchen wir nicht okay. mehr.
Ich muss aber ganz kurz, muss ich doch mal ganz kurz hier reingerätschen. Ihr Lieben, ja? Ihr Lieben, ich habe das im Intro, habe ich das gesagt, ja? Warum unterhalten wir uns heute? Fitschen hat wieder mal gepostet bei Instagram, ne? Irgendwie ein schönes Reel gemacht mit den Kenianern, die rennen morgens durch die Gegend. Überlegt euch doch mal, ob ihr mal Nüchternläufe macht, ja? Nüchternläufe laufen vor dem Frühstück, ein bisschen Wasser trinken, aber eben keine Kohlenhydrate oder irgendwas reinhauen. So, ja, ich habe das früher ein paar Mal gemacht und habe das eben in Kenia beobachtet. Ja, die hauen sich auch teilweise zumindest ihren Chai dann morgens rein mit ganz viel Zuckern. Das ist kein Nüchternlauf mehr. Aber wenn du da morgens 80 Leute durch die Gegend rennen siehst, würde ich behaupten, mindestens die Hälfte hat maximal was getrunken und dann geben die Gas. So, jetzt hatte ich mich glücklicherweise schon mit der Mareike Dochales, ja, unterhalten im Laufcamp, auch über genau das Thema, ne, weil wir da schon mal irgendwie so ein etwas kontroversen Diskurs hatten da, auch mit der Steffi. Und da sagte sie, ja, das ist schon, ne, man muss da aufpassen und ist richtig. Und deswegen habe ich das ganz stark eingeschränkt und habe gesagt, Leute, nüchtern laufen, bitte nur relativ kurz und bitte nicht so anstrengend. Keine Intervalle, keine langen Dauerläufe. Und auch da, ja, ich selber, als ich das die ersten paar Male gemacht habe, hatte ich, obwohl ich richtig Profiläufer war, ich hatte nach einer Viertelstunde Seitenstiche. Hab gedacht so, hä, Anfängerproblem, kann nicht sein. Beim nächsten Mal wieder Seitenstiche. Das heißt, ich habe mich, zum Schluss habe ich auch 20 Kilometer nüchtern gemacht, gar kein Problem, habe mich da aber ganz langsam rantrainiert. So, ob das jetzt sein muss bei Männern und bei Frauen, sei mal dahingestellt. Aber, ne, jetzt hast du gerade ja selber gesagt, der Körper schaltet in Überlebensmodus und dann wird's problematisch. Wenn wir jetzt davon reden, morgens vor der Arbeit eine halbe Stunde joggen zu gehen oder vielleicht, indem ich ein Jahr lang trainiert habe, auch mal eine Stunde joggen zu gehen, dann kann das doch auch für eine Frau nicht schädlich sein, oder? Solange wir eben nicht in den Überlebensmodus gehen, sondern solange wir in einem Bereich sind, wo vielleicht andere Leute einen ruhigen Spaziergang machen würden. Denn das sage ich ja auch immer. Ne? Und wenn man trainiert ist und geht eine Stunde joggen, dann ist das ja keine körperliche Belastung mehr in dem Sinne, sondern im besten Falle ist das eben wie für andere Leute einen Kaffeeklatsch machen, weil es so dermaßen zur Routine dazu gehört, weil sich der Körper so dermaßen darauf eingestellt hat. Ne? Gerne können wir uns darauf einigen, ja, bitte nicht morgens hinstellen und ganz bestimmt nicht als Frau und erstmal 30er knallen oder irgendwie 10 mal 1000 oder sowas. Ne? Ich glaube auch, da wird es ganz, ganz schwierig, gerade wenn man vielleicht auch nicht jetzt irgendwie große Polster zur Verfügung hat, weil ich glaube auch da ist durchaus ein Unterschied. Jemand, der vielleicht ein bisschen mehr, ich sag mal ganz plastisch, ein bisschen mehr Speck auf den Rippen hat. Ich glaube, der oder diejenige wird auch so einen Morgendauerlauf besser vertragen. Ne, wenn man sowieso dünn ist, muss man erst recht aufpassen mit sowas. Aber Steffi, ruhiges Training morgens vor dem Frühstück sollte doch auch für ein Mädel gut zu schaffen sein, oder? Ohne, dass da irgendwie alles den Bach runtergeht und große Katastrophen gibt. Was meinst du?
Das ist sehr schwierig, weil wir einfach da viel, viel weiterdenken müssen. Also es kommt immer darauf an, wo, in welcher Zyklusphase sind wir, wie ernährt man sich, wie die Mehrheit, also ich mache das jetzt 4 Jahre und die ich betreut habe, ich hatte über 95%, die es nicht schaffen, sich ausreichend und adäquat zu ernähren. Und ich finde das ein Riesenproblem. Also bevor wir normalisieren, dass sie die Nüchternläufe machen sollten, sollten wir erstmal normalisieren, dass wir normal und ausreichend und regelmäßig ernähren. Und wir sitzen einfach fest in einer Diätenkultur, die sich an Frauen richtet, wo wir immer auf unseren Körper reduziert werden. Und das hat auch nicht zwangsläufig immer was damit zu tun, dass man super dünn sein muss. Aber das ist ein Riesenfaktor, der unfassbar viel Druck ausübt und sehr, sehr viel Einfluss darauf nimmt, wie das Essverhalten ist. Und das ist auch die größte Stellschraube, an der ich schrauben muss. Und es ist einfach trotzdem ein Stressfaktor. Und wir müssen gucken, wie viele andere Stressfaktoren gibt es noch in dem Leben. Es kann für Einzelne funktionieren, aber dann muss man immer das Gesamtpaket packen, bevor wir irgendwelche pauschalen Empfehlungen geben für Nüchternläufer. Alleine nicht zu frühstücken ist das ist, also wenn man in diesem Bereich Hormongesundheit arbeitet, ist das Gift, also das ist das Schwierigste. Wir müssen eher normalisieren, dass Frühstück ein total wichtiges, essentielles Ding ist und unfassbar wichtig ist, um den Tag zu starten, weil wir dieses hohe Cortisol haben. Klar, spazieren gehen, Sonnenlicht ist natürlich noch besser, aber so ganz nüchtern,
ja. Also, weißt du, es geht mir ja auch um das Gesamtbild, ne? Weil nehmen wir mal an, ich bin irgendwie im Job, habe Familie. Ich glaube, in dem Bereich, wo du unterwegs bist, ist es nochmal speziell. Du hast vorhin selber gesagt, ne, deine Athletin da bei dieser Halbmarathon-Challenge waren zwischen 20 und, ich glaube, 35 oder sowas, meintest du so die Ältesten. Die Leute, die jetzt, sag ich mal, von mir vielleicht in so einem Laufcamp betreut werden oder so, ganz ehrlich, die sind deutlich älter meistens. Und das heißt, da ist es, glaube ich, auch so, ganz klar, viele von denen fangen zum Beispiel an mit dem Laufen, um Gewicht zu verlieren. Das heißt, die meisten von denen haben, glaube ich, eher nicht das Problem, dass sie zu wenig Energie zu sich nehmen. Und ich habe das Problem definitiv auch nicht mehr, würde ich mal behaupten. Ja, die meisten, ja, ich sage nicht alle, gibt sicherlich auch Ausnahmen, ne? Aber ne, wenn ich mich mal so umgucke, die meisten Deutschen, muss man ja sagen, sind doch relativ gut genährt. So, ne? Glaube ich, kann man schon sagen. Und auch bei Läufern sind viele gut genährt. Nicht alle, na klar, ja, da gibt es definitiv auch Probleme, ganz klar. Aber es ist ja nun auch so, das Lauftraining muss ja nun auch irgendwie an den Tagesablauf irgendwie, mit dem Tagesablauf funktionieren. Und wenn ich sage, pass mal auf, ich kann nicht frühstücken und direkt danach losrennen, dann würde das bei vielen Leuten bedeuten, die zum Beispiel abends nicht trainieren können, weil sie eben entweder platt sind von der Arbeit oder weil die Familie wartet oder sonst was. Das heißt, es gibt einfach viele Leute, die mir sagen, ich kriege das nur morgens auf die Reihe, weil ich abends einfach, wie gesagt, Rahmenbedingungen habe, die es nicht zulassen. So, wenn die jetzt sagen, ich möchte halt morgens trainieren, vertrag aber einfach kein Frühstück. Du kannst den Leuten ja auch nicht sagen, ja, dann steh doch um 4 Uhr auf, frühstücke was, damit du dann irgendwie um 7 Uhr gemütlich eine Runde joggen gehen kannst. Na, also ich will ja nicht sagen, Leute, ihr müsst das unbedingt machen, ganz bestimmt nicht. Aber dieses so zu verteufeln und zu sagen, das geht gar nicht, weil, das finde ich halt dann auch wieder ein bisschen schwierig, dann ne, setzen wir uns halt wieder verschiedenen Zwängen aus, ne, sondern ich versuche nur irgendwie das so ein bisschen zu sagen, es gibt auch die Möglichkeit, aber dann achtet bitte auf das und das und das. Kommst du einig?
Ja, ich will es ja auch gar nicht verteufeln, aber ich will halt nur, dass es auch mehr diese andere Sicht gesehen wird und auch berücksichtigt wird. Und dieses, dass ich nicht frühstücken kann, müssen wir uns aber auch hinterfragen, sind das nicht Gewohnheiten? Haben wir unseren Körper nicht einfach schon daran gewöhnt? Und das ist ja auch was, das muss ja auch nicht sofort funktionieren, aber das ist ja auch was, was man schrittweise, wie du auch gesagt hast, dass du dich auch schrittweise daran gewöhnt hast, ne? Also das ist ja vielleicht auch ein schrittweises wieder zurückgewöhnen, weil wenn wir uns schon immer daran gewöhnt haben, dass wir nichts essen, dann ist es ja auch was, was wir umgewöhnen müssen. Und klar gibt es gewisse Leute, die einfach auch zu viel essen und deswegen auch mehr Körpergewicht haben. Aber es gibt auch die Version, ich esse zu wenig, ich habe deswegen zu viel Körpergewicht. Gerade bei Frauen, weil der Körper dazu ausgelegt ist, potenziell schwanger zu werden, solange wir im fruchtbaren Lebensalter sind. Und wenn du dem Nahrung entziehst und vor allem auch Kohlenhydrate, dann denkt er sich, sobald er was kriegt, setzt das an.
Jetzt erst recht. Speichern. Ja,
für das ist dann auch nochmal was ich total wichtig finde, das zu sagen, dass es nicht zwangsläufig immer die Kalorien Reduktion allein sein muss und kann, die für Gewichtsabnahme sorgt. Und deswegen da ist wieder auch dieser Faktor Red S, also relatives Energiedefizitsyndrom, sind nicht nur unterernährte Personen.
Okay. Weil tatsächlich einfach in einer entsprechenden Phase zu wenig gegessen wird dann.
Nee, das ist genau das Thema, das ist auch durch zu wenig Energiezufuhr zwangsläufig halt auch einfach gespeichert werden kann. Also das muss man nicht von außen sehen können, ob ein relatives Energiedefizitsyndrom vorliegt. Oder es kann halt auch, es gibt auch den Fall, habe ich gerade vor 2 Tagen auf dem Symposium gehört, eine Sportlerin war früher Läuferin, geht jetzt ins High Rocks, trainiert, nimmt 7 oder 8 Kilo zu.
Rein. Also High Rocks, liebe Leute, ne, das ist so wirklich, ne, erklär nochmal, Steffi, ja, also für mich sind das immer die Leute, die jetzt irgendwie Medizinbälle durch die Gegend schmeißen und 327 Klimmzüge machen und so richtig durchgeknallt durch die Gegend ballern. Die machen auch Ausdauer dabei, aber eben vor allem so Gesamtkörperfitness, Styling, Rums.
Ja, so ein bisschen Crossfit-mäßig, genau. Neues Level in Verbindung mit Laufen. Also man läuft dazwischen auch 1000 Meter, aber muss halt auch ordentlich Gewichte und richtig.
Genau, Schlitten schieben, bla.
Genau. Also sie kam aus dem Laufen, hat 8 Kilo zugenommen, indem sie mit High Rocks angefangen hat, reine Muskelmasse, hat genauso gegessen wie vorher, Aber
funktioniert
wenn wir,
nicht.
Wenn wir mehr Muskeln haben, verbrauchen wir auch mehr. Das heißt, wenn wir abnehmen wollen, dann müssen wir Muskulatur aufbauen, damit mehr Energie verbraucht wird. Das sollte eigentlich der Weg sein, um Dinge abzubauen und nicht einfach nichts mehr essen und lange Kilometer machen, sondern Muskelaufbau.
Ja, ja, tatsächlich ist das ja auch was viele Leute irritiert, wenn sie sagen, naja, ich mache doch jetzt mehr Sport und sowas, aber ich werde ja gar nicht leichter. Am Anfang ist es ja tatsächlich so, dass man eben im besten Falle halt Muskulatur auch aufbaut. Die wiegt natürlich auch was. Aber wenn man eben mehr Muskulatur hat, ne, dann ist es eben zum Beispiel auch so, dass man eben ja auch in Ruhe dann einfach mehr Energie verbraucht, ne? Weil diese Muskulatur eben halt anders als ein Speicher arbeitet, selbst wenn du gerade keinen Sport machst, ne? Und dadurch verbrauchst du eben mehr Energie und letzten Endes wirst du damit im besten Falle halt auch abnehmen, wenn du das denn eben dann möchtest, ne? Also wie gesagt, muss ja auch nicht jeder, ne? Wenn das dein Ziel sein sollte, ne? Deswegen ist es natürlich auch, ja, wenn wir jetzt über sowas reden, eine ganz gute Idee vielleicht zu sagen, ja, ich gehe nicht nur joggen, sondern ich mache auch eben generell mal ein bisschen Fitnesstraining und sowas, versuche auch generell mein Muskel, einfach Aufbau ein bisschen voranzubringen. Aber wir reden hier immer noch über Lauf-Podcast und eben nicht über High Rocks oder Crossfit oder sonst welche Geschichten. Ne?
Voll.
Ich denke aber, die spinnen komplett die Leute, aber kann ja auch jeder machen, wie er glücklich ist.
Aber trotzdem, also meine Empfehlung, mein Way to Go wäre, geh da hin und bau Muskeln auf. Gerade auch als Frauen müssen wir Muskelaufbau betreiben, weil wir haben Östrogen und du sagst ja, dein Altersschnitt ist weiter nach hinten verlagert. Klar, Perimenopause, Menopause sind wir nochmal in einem ganz anderen hormonellen Zustand. Und da bauen sich Östrogen und Progesteron ab. Und ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, die sind ja wichtig für die Knochendichte. Und dementsprechend können wir durch Muskelkrafttraining dagegen anarbeiten. Und da dürfen wir gar keine Angst haben als Frauen vor Gewichten. Natürlich sollten wir uns das anleiten lassen, damit wir es auch sauber und ordentlich machen. Aber auch wenn wir Lauftraining machen, ich sehe das bei mir, ich habe ja von Anfängerin bis Fortgeschritten bis Wiedereinsteigerin, diese Muskelgeschichten, dieses Muskeltraining, wirklich Krafttraining, das fehlt der Mehrheit. Und das ist so wichtig auch für die Verletzungsprävention. Von daher würde ich persönlich es aus dem Faktor empfehlen, Läuferin, einerseits, wenn ich natürlich den Stoffwechsel anregen möchte, kann ich das ganz gut nutzen, dass ich Muskeln aufbaue. Auf der anderen Seite ist es eine wunderbare Verletzungsprävention. Es hilft auch, meinen Laufstil ökonomischer zu machen. Und nur weil ich jetzt hohe Gewichte stemme, heißt es nicht, dass ich eine Bodybuilderin werde.
Okay, aber tatsächlich würdest du sagen, also zum Lauftraining gehört für dich auch das Arbeiten mit Gewichten? Denn das ist auch was also sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Und ich sage immer, naja, also wenn ich mal überlege, ich habe eben auch, ja, mit 10 war es noch kein Leistungssport, aber spätestens mit 18 habe ich schon zweimal die Woche irgendwie bin ich durch die Gegend gerannt. Das habe ich 15, 20 Jahre gemacht. Ich war in meinem ganzen Leben wahrscheinlich 10-mal im Kraftraum an den Gewichten. Ansonsten haben wir alles mit eigenem Körpergewicht gemacht. Ich habe hier mein Wackelbrett, ich mache hier meinen Plank, meinen Sideplank, meine Sit-Ups und so. Würde ich sagen, reicht.
Ja, du bist ja auch ein Mann. Du hast ja okay. Sohn. Wir müssen ja immer überlegen, wir haben immer nur diese zwei Wochen Östrogen, wo wir Muskeln aufbauen können. Und in der zweiten Phase müssen wir aufpassen, dass kein Abbau passiert.
Okay, ja? Das heißt, du meinst, diese Phase muss man dann wirklich nutzen und da reicht eben nicht, dass ich da irgendwie mal so ein bisschen eigene Körpergewichtsstabilgeschichten mache, sondern du würdest immer sagen, hey, jetzt richtig mit Schmackes und richtig Kraftraum?
Ja, also es gibt auch Dr. Stacey Sims, das ist somit die Vorreiterin, das war auch die erste, die eine große Doktorarbeit darüber geschrieben hat, auch eine Veröffentlichung gebracht hat, die sagt ganz klar, allerspätestens Perimenopause, Menopause ist Krafttraining unfassbar wichtig für unsere Knochengesundheit und für unsere Hormongesundheit. Das ist unfassbar wichtig, das sollten wir nicht unterschätzen. Und das muss ja natürlich jetzt nicht jeden Tag sein. Das reicht ja natürlich am Anfang auch einmal die Woche. Oder man kann auch noch kleiner anfangen, aber auch natürlich Eigenkörpergewicht ist auch super. Aber wir sollten wirklich Widerstand gegen Gewichte stemmen. Und wir sollten auch keine Angst vor Gewichten haben, weil wir können das.
Ja, also ich kann es nicht, ne? Deswegen mache ich das auch nicht und habe da auch Angst davor. Aber da haben wir auf jeden Fall wieder was gelernt. Aber du
kommst an die Menopause.
Ich hab immer noch so das Bild vor Augen, wenn wir da im Kraftraum waren, ne, und dann, na, du kennst diese Dinger ja auch alle, und dann hast du da diese riesen Hantelstangen und so, ne, und ich habe dann immer, ohne dass da überhaupt irgendein Gewicht dran war, beim Bankdrücken dann immer schon echt kacke ausgesehen, ne, und dann kam halt irgendwann die Kugelstoßer, ne, und dann noch eine Scheibe und noch eine Scheibe und noch eine Scheibe, und dann gesagt so, alter Schwede, was geht hier ab? Aber wir haben viel gelernt, liebe Leute, ja, ab sofort, ne, Männer, ihr müsst nicht in den Kraftraum, Frauen, ihr schon. Edge, viel Spaß. Ich hasse Krafträume, ne, sowieso. Aber wenn das gut ist, dann machen wir das natürlich auch. Wunderbar. So, also Krafttraining haben wir drin gehabt, ihr Lieben, ja. Nüchternläufe haben wir drin gehabt heute, ihr Lieben. Dann haben wir eben natürlich auch eben tatsächlich so dieses wann, wo, wie belasten im Laufe des Zykluses. Ne? Jetzt muss ich mal nochmal scharf überlegen, was hatte ich denn noch so auf dem Schirm, was ich unbedingt von dir wissen wollte. Da waren schon ein paar ganz coole Klamotten dabei auf jeden Fall. Wir haben vorhin ganz kurz gesagt, man kann sich auf jeden Fall auch über Instagram, über deine Webseite an dich wenden, da verlinke ich dich. Du bietest zum Beispiel ja auch Personal Trainings an. Jetzt sitzt du in Berlin, hast da eben deine Fierce Run Force, machst da deine ganzen Aktivierungen. Machst du sowas auch online? Machst du auch Online-Coaching, dass man auch sagen könnte, hey, pass mal auf, das finde ich jetzt irgendwie spannend, aber ne, der Fitschen stellt hier die falschen Fragen und ne, das würde ich lieber direkt mit Steffi besprechen. Würde funktionieren, ja? Man schreibt dir einfach eine E-Mail und dann schaust du mal und rufst dann da irgendwie deine Stundensätze ab und kann man sich wirklich auch zu dem Thema nochmal ganz intensiv einfach von dir beraten lassen.
Genau, also Beratung mache ich sogar fast hauptsächlich online, sofern man nicht irgendwo im Verein verbandelt ist mit mir. Ja. Also genau, es gibt Einzelcoachings, aber am liebsten oder am sinnvollsten, wenn wir wirklich eine gewisse Thematik angehen wollen, dann sind es auf jeden Fall auch langfristige Entwicklungsprozesse, auch 12 bis 16 Wochen Betreuung, wo ich quasi dann auch an der Seite stehe und wir eine Analyse machen am Anfang. Dann machen wir einen Schritt-für-Schritt-Plan, den wir durchgehen. Und am Ende des Tages gucken wir uns natürlich das Ergebnis an. Genau, das ist das, was ich im Coaching anbiete. Aber ja, darüber hinaus biete ich ja auch noch Workshops, Vorträge oder auch stehe gerne auch als Speakerin zur Verfügung, mache das sehr, sehr gerne. Man hat es ja vielleicht gemerkt, ich rede gerne über dieses Thema. Und
da haben wir zwei gefunden hier heute. Beide quatschen gerne. Ja, wenn ich gleich meine Tochter abholen müsste in der Schule, dann würden wir auch noch 3 Stunden länger labern. Aber.
Also es ist mein Passionsthema. Wer mich sonst so live noch nicht gesehen hat, hat es vielleicht jetzt ein bisschen mitbekommen, dass ich da sehr gerne das weitergebe und mich natürlich immer auch gespannt bin auf neue Perspektiven, neue Erfahrungen mit unterschiedlichen Personen. Jede Person ist individuell und das ist immer das Spannende auch im Einzelcoaching.
Ja, vielleicht da nochmal ganz kurz auch tatsächlich. Du machst das mittlerweile auch hauptberuflich oder wie sieht das aus? Weil du hast ja erzählt, eigentlich hast du wirklich was anderes studiert, aber dann hast du im Prinzip da gemerkt, hey, pass mal auf, hier ist ein Riesenbedarf, hast dich selber da reingefuchst und das ist einfach immer mehr geworden. Und am Anfang hast du erzählt, ja, da hast du deinen Job und dann hast du da auch noch die Trainingspläne geschrieben für die Riesengruppe. Kann ja auf Dauer auch irgendwie nicht funktionieren, wenn man dann auch noch anfängt, irgendwie überall Vorträge zu halten und Ähnliches zu machen. Wie hat sich das dann entwickelt und was ist da jetzt genau der Stand? Wovon lebst du tatsächlich?
Genau, 2021, glaube ich. Ja, ich glaube, 2021 bin ich in die Selbstständigkeit gestartet. Also ich mache das Coaching auf selbstständiger Basis, gebe aber auch genauso Workshops für Unternehmen, für Schulen, für Vereine oder Kleingruppen, je nachdem. Ja, halte aber auch Vorträge und mache dann auch das gezielte Coaching, mache aber auch einmal im Jahr, da sind wir auch gerade dabei, eine Halbmarathon-Vorbereitung oder dieses Jahr auch 10 Kilometer Anfang des Jahres, Januar bis April, beziehungsweise dieses Jahr habe ich das auch nochmal ein bisschen erneuert und wir sind schon im November gestartet. Gerade wenn man ganz neu mit dem Thema anfängt, zyklusgerechtes Training, habe ich mir einfach in den letzten 3 Jahren, hat sich für mich herauskristallisiert, dass es da einfach auch eine Vorlaufzeit braucht, eine Eingewöhnung, diese Themen, dieses Aufklärung, Verständnis, den eigenen Zyklus erstmal tracken über eine gewisse Zeit, Schemata erkennen, gucken, wie ist überhaupt der Stand mit der Zyklusgesundheit, plus einen ärztlichen Check-up ist dann auch mit drin. Also das ist dann eine ganz umfangreiche 20-wöchige Betreuung, aber in der Gruppe, es ist keine Individualbetreuung, es ist eine Gruppenbetreuung, aber es ist meistens ein ganz, ganz guter Einstieg, um da mal irgendwie das auszuprobieren und vielleicht im besten Fall langfristig für sich selber zu etablieren. Und da bin ich quasi dann, stehe ich auch zur Verfügung. Es gibt auch ein Tagebuch, wo wir ganz viel aufzeichnen können, wo ich dann halt auch nicht zwangsläufig die Athletin hier in Berlin haben muss. Also man kann das auch deutschlandweit machen. Wir haben diesmal auch zum ersten Mal jemand aus München mit dabei zum Beispiel. Das ist auch nochmal so ein bisschen mein Steckenpferd, das ich jetzt seit Anfang an immer weiterentwickelt habe, weil auch da, ne, die Forschung ist noch am Anfang, auch ich entwickle natürlich nonstop meine Verfahren weiter und freue mich, wenn ich im besten Fall nächstes Jahr auch endlich meine eigene Studie mit anstoßen kann, auch in Verbindung mit dieser Journey mit meiner Sportmedizinerin, mit der ich zusammenarbeite und einer Medizinstudentin, die auch in die Gynäkologie gehen möchte. Und vielleicht ist das dann um meine eierlegende Wollmilchsau langfristig, die ich gesucht habe, die mich, glaube ich, auch sehr gerne beides verbinden möchte und auch bei mir im Verein Mitglied ist.
Ja, ja, cool. Okay, ja, klasse. Dann, wie gesagt, ich muss gleich los. Deswegen ist hier wieder Truhe. Aber vielen, vielen lieben Dank. Ich hätte eigentlich gerne noch mit dir gequatscht. Ich habe das noch gesehen. Du hast auch zum Beispiel irgendwelche Fortbildungen gemacht. Immunsystem, Darm, was ja auch irgendwie ein Riesenthema ist, was auch nochmal spannend gewesen wäre. Ja. Dann Gesundheit, Zahngesundheit, speziell jetzt auf irgendwie Sport und sowas auch. Hast du auch irgendwelche Fortbildungen schon gemacht? Also ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Themen, wie man das Ding auch nochmal erweitern könnte irgendwie mal. Wir schauen mal, was sich nochmal ergibt. Eine Frage vielleicht noch. Berliner Halbmarathon in, ich weiß nicht, 2,5 oder 3 Wochen oder sowas. Bist du dabei? Wie sieht's aus?
Nein, ich laufe den, seitdem ich meine Trainingsbetreuung mache, selber nicht mehr, weil das einfach gar nicht geht. Wenn ich
da Scheiße, das Los des Trainers, ne?
Ja, wenn ich da 15 Frauen am Start habe, dann ist das voll und ganz mein Wochenende gefüllt von A bis Z. Aber wir werden uns ja vielleicht auf der Messe sehen.
Ja, genau. Ich hatte es nämlich eigentlich nicht geplant. Genau, aber ich habe jetzt kurzfristig noch eine Anfrage gekriegt. Eventuell klappt das dann doch. Und dann bin ich wahrscheinlich zumindest Samstagnachmittag nochmal für irgendwie 2-3 Stündchen da an so einem Stand. Ich werde das dann irgendwie auch in meinen Medien dann nochmal raushauen, wann, wo, wie. Ne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr hört das alles dann noch, wann, wo, wie, was. Aber ja, vielleicht sehen wir uns dann da. Würde mich sehr freuen. Und ich darf auch mitlaufen, weil ich muss keinen trainieren oder darf keinen trainieren, sagen wir es so.
Sehr schön. Ja, ich hoffe einfach darauf, dass ich dieses Jahr das erste Mal in Valencia meinen Halbmarathon laufe. Ich bin auf jeden Fall angemeldet. Ja. Und das ist mein langfristiges Ziel für 2024, der Halbmarathon in Valencia.
Cool. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool. Jetzt überfalle ich dich noch mal ganz kurz, ne, weil das vergesse ich jedes Mal, meine Gäste darauf vorzubereiten, aber der Podcast, ne, Laufen ist einfach, heißt das Ding hier. Untertitel ist nach wie vor so, damit habe ich irgendwann mal bekloppterweise angefangen und dann manchmal vergesse ich es, meistens denke ich aber dran. Untertitel ist immer noch einmal im Trainingslager. So, genau, ja, genau. Deswegen, du hast mal Leistungssport gemacht und zwar richtig lange und auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau. Jetzt hätte ich dich vorbereiten können, aber vielleicht fällt dir ja auch spontan deine Lieblingstrainingslagergeschichte ein, wo du sagst, da war irgendwie was Lustiges dabei, keine Ahnung, auf Texel irgendwie oder wo auch immer du so rumgesprungen bist. Hast du irgendwas, wo du sagst, das war besonders witzig oder da war ich mit irgendwelchen Athletinnen, Athleten am Start, die dann nachher irgendwie Unfug gemacht haben oder unfassbar gut geworden sind und das hat mich total beeindruckt. Manchmal sind es ja nur die Kleinigkeiten, ne? Also zum Beispiel, als ich irgendwie das erste Mal mit der Nationalmannschaft unterwegs war und gesehen habe, dass ich irgendwie da die weltbesten Sportler dann irgendwie Ketchup auf ihr Brötchen schmieren morgens zum Frühstück und ich, genau, da habe ich genauso geguckt wie du jetzt, ne? So, was geht hier ab? Ne? Also man erlebt ja doch so einige Geschichten. Hast du da noch eins so zum Abschluss für uns hier?
Damit kann ich jetzt nicht punkten. Ich bin nur einmal ins Training, also ich bin auf jeden Fall auf Texel gewesen.
Genau, wusste ich doch.
Und es gab ein Jahr, wo ich ja das einzige Mädchen in der Trainingsgruppe war und da bin ich mit Leverkusen mitgefahren, war dann mit meiner Trainingsgruppe unterwegs und wollte dann in das Zimmer zurück, dann öffnete sich die Tür und dann stand Robin Schimbera in der Tür und sagte, hä, was willst du denn hier? Ich kenne dich nicht, ich lasse dich hier nicht rein.
Robin Schimbera, ne, also einer der sehr, sehr guten 800-Meter-Läufer seiner Zeit. Also der war wirklich deutsche Spitze sowieso, aber auch erweiterte Weltspitze, ne, aber schon ziemlich gut dabei, ja. Genau. Und er hat dich nicht reingelassen, oder was?
Nee, aber es war in dem Moment natürlich eine ganz witzige Situationskomik. Und was ich bei ihm ganz witzig fand, er war ja ganz besonders, was das Training betraf, dass er sich ja immer zu den Intervallen hat fahren lassen. Der ist ja nicht eingelaufen. Oh, ja. Das ist vielleicht meine Erkenntnis, wo ich dachte, what?
Also bei 800 Meter Läufern und Läuferinnen, also Läufern vor allem, habe ich das auch schon festgestellt. Ne, also die gerade auf Texel, ich glaube, es waren am maximalen Kilometer bis zum Bäcker, aber das musste, wenn es 800 Meter Läufer waren, die Brötchen holen mussten, immer mit dem Auto zurückgelegt werden. Da würde passen in das Bild, das ich da habe, ja.
Also der hat nicht einmal ist er eingelaufen. Der hat auch Minimum an Kilometerumfang gemacht. Das war ganz anders wie bei uns in der Trainingsgruppe. Das fand ich sehr amüsant. Ich dachte mir so, what?
Ich meine, das war auch Robin. Also ich weiß nicht, also so ein bisschen darf man sich ja drüber lustig machen, auch über die ehemaligen Kollegen da und Kolleginnen. Robin und ich meine, wer war denn da noch dabei? War das noch irgendwie ein René oder sowas? Die hatten auch in Flagstaff mal ihren Bungalow und ich bin da reingekommen. Also ne, ich ernähre mich auch nicht vernünftig und ich trinke auch mal eine Cola und so. Aber da sind wir reingekommen und nach 3 Tagen schon war da irgendwie ein gefühlt 3 Meter hoher Coca-Cola-Dosenberg in deren Zimmer, den sie voller Stolz da gestapelt hatten. Also auch da, man konnte immer ziemlich genau sehen, so die 800-Meter-Läufer tendieren eher so zum Sprint. Die sind eher noch mal so ein bisschen chaotisch und lebensfreudig, sag ich mal. Mhm. Und die Langstreckler, das sind ja immer eher so die langweilig, könnte man sagen, brav, könnte man sagen, vernünftig, klingt aber viel besser. Ne? Also das ist so was, was ich manchmal so ein bisschen das Gefühl hatte. Auch natürlich Ausnahmen bestätigen die Regel und bla bla bla. Ne? Aber also was man mit Sprintern erlebt, da kann man sich wirklich nur an den Kopf packen, was die für einen Scheiß bauen, ehrlich gesagt. Und 800 Meter ist schon fast Sprint manchmal, hat man so das Gefühl.
Ja. Ja. Aber ich hatte sogar noch einen Moment. Wenn Mittelstreckler meinen, sie müssten ihre Zeit optimieren und auf die Idee kommen, sie müssten sich jetzt die Beinhaare wachsen. Das hatte nämlich Team Hilden und meinten, sie könnten da ganz gewinnbringend was rausholen. Ja, dabei zu sein war sehr amüsant, sich das anzugucken.
Sehr schön. Habe jetzt auch wieder prima Kopfkino vor mir. Sehr schön. Ja, also Trainingslager-Geschichten lassen einen nicht so schnell los, besonders ganz spezielle. Ich muss allerdings jetzt an der Stelle los. Deswegen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet heute Spaß, ja, an dieser Folge. Teilt das ganze Ding gerne über bei WhatsApp, bei was auch immer ihr so nutzt für Kanäle. Und schaut auf jeden Fall mal vorbei bei der Steffi. Ne? Kanäle werden verlinkt. Und genau, ich glaube, das war's, ne? Wir könnten Ewigkeiten quatschen. Machen wir nicht. Machen wir vielleicht ein andermal. Ja. Liebe Steffi, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Richtig cool. Nochmal ein ganz, ganz anderer Blickwinkel. Ich hoffe, ich kann jetzt, also richtig mitreden immer noch nicht, aber vielleicht bin ich ein bisschen sensibilisiert noch für andere Themen. Und ja, wünsche dir natürlich mega viel Erfolg weiterhin da bei deinem Projekt mit der Fierce Run Force und was du sonst noch alles anstößt da mit deinen ganzen Vorträgen und sowas. Coole Sache, finde ich sehr, sehr klasse, dass du dich da einsetzt. Danke dir.
Dankeschön, danke, dass ich hier sein durfte und das Thema mal platzieren konnte.
Ja, war gut, hast du sehr gut gemacht. Bis dann. Tschüss.
Ciao.